yo, ich möchte ja echt nicht stören, doch hier gibt es wirklich ganz, ganz viel zu hören. Denn ich sage dir, die Boys sind wieder am Start und sie sprechen über alles, was ein Nerd so mag. Über dies und jenes, über Serien und Games. Also pass besser auf, jetzt geht's los. Ab und zu mal Beef und jede Woche neue Themen. Das Herrenspielzimmer, eine Bereicherung fürs Leben. Blackies, Beef und Dennis sind da. Hier kommt das Herrenspielzimmer. Sascha aus den USA ist auch im Herrenspielzimmer. Also mach dich bereit jetzt für das Herrenspielzimmer. Das Herrenspielzimmer.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Community, zum Herrenspielzimmer. Und ja, euer Wunsch ist unser Befehl. Wir haben heute den Jan dabei und freuen uns ganz so, dass er da ist. Hallo Jan, grüß dich.
Hey.
Unsere oder meine Mittäter sind auch am Start. Der Dennis und der Bono, hätte ich jetzt fast gesagt. Ist auch richtig.
Ja, ist auch akkurat,
ehrlich. Ja, ja, ich weiß auch nicht. Ich bin alt, ja. Ja, der Dennis ist zu spät gekommen, weil es eine Übernachtungsparty gibt, Dennis, oder?
Jetzt Mikro nicht. Mikro geht irgendwie gerade nicht so jetzt, aber. Jetzt. Ja, der beste Freund meiner Tochter Theresa ist da und ist unheimlich niedlich.
Und du hast ihn jetzt auch zum Einschlafen bekommen.
Ey, das war so niedlich. Ich könnte Rotz und Wasser heulen. Theresa ist halb 10 eingeschlafen. Das ist schon 90 Minuten später als ihre normale Uhrzeit. Und der Oscar braucht ein bisschen länger. Das haben mir seine Eltern aber auch gesagt. Dann habe ich jetzt gerade so 45 Minuten seine Hand gehalten. Und dann irgendwann dreht er sich so zu mir um und meint so, Dennis, du bist so ein bisschen wie der Papa-Adler und ich und Theresa sind Küken. Und ich sitze da so.
Ja, so geht's mir, wenn ich dein Mikro anhöre, ehrlich gesagt. Das ist keine Katastrophe.
Du, ich steck's nochmal rein raus.
Bist laut, leise. Jan, alle haben gefordert, dass du kommst. Das gibt's doch überhaupt nicht. Da denkt man an nichts Böses, guckt so ein bisschen Gamescom-Streams und dann irgendwie Fett King Art Games macht das neue Dawn of War. What the fuck?
Bam. What the fuck? Ja. Ja, endlich können wir drüber reden, ne? Weil wir haben irgendwie jetzt 4 Jahre lang irgendwie Funkstille machen müssen, weil wir machen irgendwie 2 größere Projekte momentan. Das ist eins davon und über keins der beiden konnten wir reden und irgendwie jetzt die letzten 4 Jahre alle irgendwie jedes Mal, wenn es darum geht, was macht ihr denn und was kommt als nächstes und so, oh, keine Ahnung, irgendwann kann
man. Aber warum dürft ihr 4 Jahre nicht darüber reden?
Naja, ist halt, naja, also ist bei jedem Spiel unterschiedlich natürlich, aber jetzt bei dem Spiel war es halt so, dass wir gesagt haben, wir wollen, wenn wir es ankündigen, dass wir es machen, wollen wir halt echt schon was zeigen können, wollen schon sehr weit sein, weil wir halt nicht die originalen Entwickler natürlich sind, original hat es ja Relic gemacht. Und dann natürlich Leute erstmal so, was ist denn das, was soll der Scheiß, warum nicht Relic und so. Und weißt du, wenn du das vor 3 Jahren oder so erzählt hättest und hättest noch nichts Cooles zu zeigen gehabt, dann hätten die Leute 3 Jahre Zeit gehabt, sich vorzustellen, wie scheiße das alles wird. Und deswegen haben wir halt gesagt, nee, wenn wir das ankündigen, müssen wir halt so richtig mit einem fetten Ausrufezeichen kommen und sagen, hier, bam, da ist das Ding, so sieht's aus. Und macht euch keine Sorge, so, ne?
Mhm. Ja, wahrscheinlich sind die Fans da auch sehr sensibel, weil, also ich muss sagen, ich kenne mich da in diesem RTS-Genre jetzt nicht so gut aus, aber 3 soll ja ein riesen Flop gewesen sein, habe ich gelesen.
Ja, kam nicht so gut an. Also ich sag mal, das erste ist halt schon richtig alt, das ist 20 Jahre alt oder sowas und das ist so der, halt echt eins der großen RTS-Games damals gewesen, was wirklich viele Leute richtig geil fanden und was auch viele Leute irgendwie dann mit Warhammer vertraut gemacht hat und so, das war halt so ein richtiges Brett. Dann kam der zweite Teil raus, der war auch sehr gut, mochten auch sehr viele Leute, der war aber super anders als der erste. Also das heißt, es geht in eine komplett andere Richtung als der erste Teil. Und deswegen gibt es so ein bisschen so eine fast gespaltene Community, sage ich jetzt mal. Es gibt einige, die mögen den ersten viel lieber, es gibt einige, die mögen den zweiten viel lieber, es gibt einige wenige wie mich zum Beispiel, ich finde beide cool. Ist aber halt, wie gesagt, wirklich klar, dass es einfach 2 sehr unterschiedliche Spiele sind. Und dann hat der dritte Teil irgendwie versucht, weiß nicht, vielleicht ein bisschen das zu verbinden, was die beiden gemacht haben und hat auch so ein bisschen versucht, so ein bisschen MOBA-Richtung reinzubringen mit irgendwie sehr starken Helden und sehr starken, ja so, ich sag mal auch von den Map-Design her und so, dann so ein bisschen Lanes und so. Und das kam halt überhaupt nicht gut bei der Community an und auch so, ich sag mal, atmosphärisch und so weiter haben da so ein paar Sachen nicht ganz gestimmt. Und deswegen ist der dritte Teil, sind sich eigentlich alle einig, auf jeden Fall der schwächste und ja, da, ich meine, jetzt machen wir den vierten und wir sagen halt, okay, wir machen den vierten sozusagen als so eine Art neue Entwicklung, aber sowas wie eine, inspiriert vom ersten, weißt du, und so ein bisschen wie eine neue Version des ersten oder so eine Evolution des ersten Teils. Und das kam jetzt halt sehr gut an.
Okay.
Die Idee.
Aber bevor wir intensiver darüber sprechen, mein lieber Jan, würde ich gerne mal so ein bisschen Smalltalk mit dir machen. Also in den Comments fragen viele Leute überraschend, ich habe ja eigentlich, ich weiß nicht, ob es mitgekriegt, das heute einen Blogantrag gemacht. Und ich habe mehrere Leute haben so nebenbei auch nach Book of Unwritten Tales 3 gefragt. Gibt's da eine Chance, dass das jemals kommen wird? Sagt man da, soll man da niemals nie sagen oder ist das eher unwahrscheinlich? Ja, genau.
Also sag niemals nie, allerdings ist es relativ unwahrscheinlich, weil Point-and-Click-Adventure ist halt echt schwierig, da eine ausreichend große Zielgruppe für zu finden. Weil wir haben dieses Jahr 25-jähriges Firmenjubiläum und wir haben dann so ein bisschen, weißt du, Fotos gezeigt, eine Präsentation gemacht und so, hey, guck mal, wie es früher bei uns aussah und so. Und dann hatten wir irgendwie ein Foto gefunden von Book of Unwritten Tales 1, wie wir halt bei Saturn standen und dann halt alle so ganz happy mit der Copy in der Hand und ja, unser erstes Spiel hier im Laden und so, wie geil ist das denn? Und dann waren halt original 8 Leute auf dem Bild und das war halt echt das komplette Team, was das Spiel gemacht hat, ne? 8 Leute so. Und ich sag mal, heute sind wir, ich sag mal, 108 Leute oder sowas in der Größenordnung. Und das ist natürlich einfach von den Kosten und so halt was komplett anderes. Und ich sag mal, dann musst du halt schon, also wir machen Spiele, die müssen sich schon, ich sag mal, 1-2 Millionen Mal verkaufen, bevor das anfängt, sich zu rentieren. Und ich sag mal, Point-and-Click-Adventure verkauft sich dann vielleicht, ne, 100.000 Mal oder 150 oder 200.000 Mal. Und das ist halt eine andere Größenordnung einfach, ne?
Verstehe. 100, ist das überall, das gibt's doch gar nicht, ey. Wir kennen uns ja auch aus der Zeit, als ihr noch so schön klein wart. Unser erster Besuch damals mit dem Stevino Game Test bei euch in Bremen, in diesem Dachbüro, wo es 800 Grad war, als wir zu Gast waren.
Das war Book of Unwritten Tales 1 damals,
ja. Ja, genau. So lange kennen wir uns schon. So lange sind wir schon liiert, möchte ich fast sagen.
Ja, genau. Das muss so 2008 oder 2009 oder so gewesen sein, wahrscheinlich. Also echt lange.
Ja. Ich habe das jetzt noch mal irgendwann angeguckt. Das ist sehr lustig. Wie siehst du denn, also ich will jetzt schon mal so ein paar Fragen abarbeiten, die so ein bisschen in den Smalltalk-Bereich oder also nicht direkt zum Spiel. Natürlich habe ich super viele Fragen zum Spiel. Wie siehst du denn, das schreibt der Kasor, wie siehst du die Entwicklung der deutschen Entwicklerszene in den letzten paar Jahren? Weil es ja gefühlt einige richtig gute Spiele aus Deutschland in letzter Zeit gab, in den Jahren davor gab. Und da würde ich gerne mal eine Einschätzung von dir hören.
Ja, spannend. Also es gab so vor mittlerweile vielleicht 4, 5 Jahren, gab es diese Bundesförderung, wurde eingeführt. Also das heißt, man kann als Spieleentwickler sich sozusagen fördern lassen oder die Entwicklung des Spiels fördern lassen mit damals 25%. Und das war halt so eine Forderung, die es halt ganz lange von deutschen Entwicklern gab, einfach um, ich sag mal, international im Vergleich ein bisschen besser dazustehen, wenn jetzt, ich sag mal, ne, Publisher gucken, hey, wo wollen wir unser nächstes Spiel machen? Und dann hast du halt, ich sag mal, Förderungen in Frankreich und in UK und in Kanada und keine Ahnung. Und in Deutschland hast du die Förderung halt nicht und deswegen war das halt immer so ein bisschen, du hattest schon von Anfang an sozusagen einen schlechteren Start. Und jetzt gab es diese Computerspielförderung und ich glaube, das halt echt nochmal so ein bisschen was bewegt, ne? Weil dann auf einmal viele Entwickler gesagt haben, okay, können wir größere Projekte rankriegen, können wir internationalere Projekte rankriegen, wie jetzt wir ja zum Beispiel mit Dawn of War. Oder wir haben hier das eine Ding, was wir schon immer mal machen wollten und jetzt mit der Förderung es ist vielleicht leichter, einen Publisher zu finden und so. Dann gab es zwischendurch natürlich zu Corona-Zeiten auch so ein bisschen so ein Boom, wo einfach sehr viele Leute gespielt haben. Das hat, glaube ich, einfach dazu geführt, dass einfach mehr entwickelt wurde und mehr Spiele angegangen wurden und so weiter. Dann kam allerdings auch so ein bisschen der Backlash, weil dann erstens der Boom vorbei war von Corona, dann international natürlich einfach in der Games-Industrie es auf einmal viel rauf und runter ging und viele Entlassungen und so weiter gab. Und dann ist diese blöde Förderung halt irgendwie für 2 Jahre oder sowas ausgefallen, weil sie das irgendwie mit ihren Budgets nicht auf die Reihe gekriegt haben. Und dann ging es halt auf einmal wieder sozusagen steil weg runter. Also das heißt, wir haben jetzt so eine echte Achterbahnfahrt hinter uns, dass vor ein paar Jahren alle so, oh, super Aufbruchstimmung und jetzt greifen wir an und jetzt wird Deutschland wirklich mal ein wichtiger Entwicklungsstandort. Und dann, ich sag mal so, vor 1, 2 Jahren so richtig Weltuntergangsstimmung und wirklich viele so, oh scheiße. Was soll jetzt passieren? Und jetzt sind wir wieder so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast. Und jetzt gab es natürlich ein paar tolle Erfolge mit Keen Games, deren Voxel Game, der das Bilder Game von Keen Banished, nicht Banished,
Enshrouded? Nee.
Doch, Uncharted, genau.
Okay.
Und, ne, und solche Geschichten, was dann halt wirklich mal ein cooler Erfolg ist. Und gefühlt habe ich, also ich denke, wir haben, wie gesagt, wir haben viele gute Entwickler in Deutschland, aber lange Zeit fehlte es so ein bisschen halt einfach an dieser, keine Ahnung, an dem Vertrauen, dass man auch wirklich was Größeres machen kann oder dass man auch was international wirklich Wichtiges machen kann. Und ich glaube, das kommt jetzt mehr. Ne? Wie gesagt, okay. Es gab so ein paar schöne Erfolge und ich hoffe, dass sich das jetzt fortsetzt. Ne?
Okay. Jungs, ihr dürft auch irgendwas fragen, ne? Ihr müsst euch jetzt nicht so vornehm zurückhalten, falls euch irgendwas interessiert. Okay, ich sag's nur.
Kommt mit fair, ja, aber.
Also. Okay, ja, gut. Ich habe noch eine persönliche Frage, Jan, was mich persönlich interessiert. Ich bin ja nun durch den einen oder anderen Kontakt relativ nah am Blizzard. Und da hört man ja, dass sie massiv Leute rausschmeißen, gerade so Seniors und so, die schon länger dabei sind. Und massiv auf AI wohl umsteigen. Mit was für ein Gefühl, also wie siehst du diese ganze Entwicklung? Werdet ihr das früher oder später auch machen müssen? Oder wie stehst du dazu?
Das ist so ein zweischneidiges Schwert. Ne? Also ich sag mal, wir gucken uns das natürlich auch an oder wir beschäftigen uns auch damit, wo kann man es einsetzen, wo kann man es nicht einsetzen. Und ich habe halt das Gefühl, dass momentan das einfach noch, oder es gibt so ein paar Bereiche, wo AI sozusagen einfach die Arbeit abnehmen kann, auch jetzt schon, aber das ist viel so, ich sag mal, der Recherchebereich und sowas, ne? Wenn man so sagt, hey, such mir mal zusammen, was ist die Meinung des Internets zu Dawn of War 3? So, und dann kann dir das Ding halt irgendwie einen Bericht schreiben, was so häufig genannte Probleme oder Sachen sind, die halt irgendwie Leute über das Spiel sagen. Und für sowas ist es halt cool. Aber ich sag mal, alles, was so wirklich, und auch wenn es so darum geht, hey, wir brauchen mal so ein bisschen, keine Ahnung, ich sag mal, Inspiration oder wir wollen halt irgendwie eine bestimmte, keine Ahnung, bestimmten Stil entwickeln, einen grafischen Stil für irgendwas. Such mal Kram zusammen, das in diese Richtung geht oder hau mir mal 100 Bilder raus, die alle irgendwie so ein bisschen in diese Richtung gehen. So richtig benutzen davon kannst du aber nichts. Also ich sag mal, rechtlich sowieso schon nicht, aber auch einfach qualitativ tatsächlich nicht, weil vieles davon oder du hast halt häufig das Problem, dass was da rauskommt, wenn das genau das ist, was du haben willst, zufällig, okay, cool. Aber wenn das nicht genau das ist, was du haben willst, dann ist es halt sehr schwer, dem Ding irgendwie klar zu machen, was du dann gerne anders hättest. Und insofern ist es momentan für uns wirklich, ich sag mal, in so ein paar Bereichen ein Hilfsmittel, aber es ist wirklich noch weit davon entfernt, halt irgendwelche Leute zu ersetzen. Und wir sagen unseren Leuten halt auch, hey, seht das eher als Tool. Ne? Das ist halt irgendwie, wenn, keine Ahnung, Photoshop besser wird, heißt das nicht, dass wir irgendwie weniger Grafiker brauchen, sondern erstmal heißt es halt nur, dass du vielleicht für irgendwelche Aufgaben, wo du früher einen halben Tag für gebraucht hast, jetzt vielleicht nur eine Stunde für brauchst, dann kannst du vielleicht mehr machen oder du kannst halt mehr iterieren oder mehr Varianten von irgendwas machen. Aber das heißt nicht, dass wir irgendjemanden nicht brauchen. So, ne?
Das heißt, also ist durchaus schon eine Angst in der Belegschaft vorhanden, weil die diese Entwicklung auch mitbekommen?
Du gerade sagst, unterschiedliche Leute reagieren da durchaus unterschiedlich. Also ich sag mal so, die Grafiker zum Beispiel, die waren zu Anfang schon so, oh, heißt das jetzt für mich, dass das dass ich hier bald nichts mehr zu tun habe und so. Hat sich, glaube ich, ein bisschen gelegt, weil wir jetzt, wie gesagt, versuchen, den Leuten eben auch sozusagen da die Angst zu nehmen und einfach zu sagen, hey, pass auf, weißt du, dein Job ist sozusagen nicht, wenn wir irgendwie, keine Ahnung, wenn wir irgendein Artwork machen lassen wollen und dann sagen wir halt, hey, hier wäre es cool, besser, wenn da drei Fenster wären anstatt zwei Fenster, dann ist das für dich halt ein Riesenjob, da irgendwie drei Fenster hinzumalen. Aber in Wirklichkeit ist das ja nicht das, wofür wir dich bezahlen, sondern wofür wir dich bezahlen ist, dass du coole Ideen hast, dass du dir Gedanken irgendwie dazu machst, wie kann irgendwas aussehen oder wie kann man irgendwas kommunizieren. Wir bezahlen dich für deinen Geschmack, weißt du, wir bezahlen dafür, dass du entscheiden kannst, ob irgendwas gut ist oder schlecht ist.
Für die Vision und wahrscheinlich so ein Stück weit.
Für die Vision sowas, ne? Und ich sag mal, und das ist dann halt so ein bisschen, ich sag mal, was einfach eine KI momentan noch und auch in absehbarer Zeit, glaube ich, halt einfach nicht leisten kann, dass man halt einfach sagen kann, okay, was ist ein cooles Outfit? So, wir brauchen ein Outfit für einen Charakter und was davon ist cool? Oder was wäre vielleicht mal eine coole neue Idee, die vielleicht nicht schon 100 Mal da gewesen ist? So, ne? Mhm. Und für solche Sachen, wie gesagt, das ist dann letzten Endes das, wir versuchen den Grafikern zum Beispiel, wenn es jetzt um Grafiker geht, halt klar zu machen, dass wir halt sagen, pass auf, dein Job ist sozusagen nicht mit einem bestimmten Tool irgendwie bestimmte irgendwas,
also ganz konkrete
Tasten malen oder sowas, sondern dein Job ist halt, sowas zu entwickeln, weißt du, und halt irgendwie einen coolen Charakter zu machen. Und ob du das jetzt aus, keine Ahnung, mit einem Bleistift auf dem Blatt Papier malst oder ob du das digital malst oder ob du das aus Knete baust, ist mir völlig egal, solange da am Ende ein cooler Charakter rauskommt. Ne? Und wenn man so sieht, dann ist, wie gesagt, sowas wie KI vielleicht auch nur ein weiteres Tool, um sozusagen einfach mehr und coolere Sachen machen zu können.
Mhm. Aber das ist aber ja das Stand jetzt, ne?
Das ist der Stand jetzt, aber es entwickelt sich natürlich immer, ne? Nur es ist halt, also ich kann das nachvollziehen. Ich meine, aber es ist auch nicht das erste Mal. Also vielleicht ist es besonders, kann sein, weil, wie gesagt, KI kann ein größerer Sprung sein, aber nur mal als Beispiel, es war halt früher so, als wir angefangen haben, dass halt ein großer Job von 3D-Grafikern zum Beispiel war, dass die Texturen von Hand, sozusagen in Photoshop oder sowas, Texturen malen oder designen können mussten. Ne? Das war halt einfach, okay, du hast ein 3D-Objekt und dann hast du eine 2D-Textur, so ausgefaltet das Ganze. Und dann hast du halt angefangen, in Photoshop zum Beispiel die Textur zu malen und musstest dann halt clever damit sein, wie benutze ich den Texturplatz optimal und was kann ich vielleicht spiegeln und welche Tricks kann ich anwenden, wie hoch müssen bestimmte Sachen aufgelöst sein und so, damit ich möglichst optimal diese Textur benutze. Und das ist zum Beispiel was heute einfach stumpf nicht mehr gemacht wird oder so gut wie nicht. Weil es halt heute Programme gibt, wo du zum Beispiel einfach direkt auf ein 3D-Modell malen kannst. Oder du hast ein 3D-Modell und dann packst du da Materialien drauf, sagst du hier, das soll Leder sein und das soll, Metall sein und keine Ahnung und malst Farben drauf und keine Ahnung. Und dann drückst du auf den Knopf und sagst, bau mir daraus Texturen und zwar auf folgender Größe. Und das System automatisch überlegt sich halt, okay, wie müssen die Texturen aufgebaut sein, um es möglichst gut zu optimieren. Und wenn du jetzt sozusagen dich, weißt du, wenn du früher super gut darin warst, diese Texturen zu malen oder super gut darin warst, den Platz zu optimieren oder sowas, dann wirst du dich vielleicht auch dabei doof gefühlt haben, als dieses System eingeführt wurde. Aber in Wirklichkeit war dein Job halt eben nicht, weißt du, die Texturen da irgendwie von Hand hinzuschieben, sondern dein Job war, einen coolen Charakter zu bauen. Weißt du, und das ist immer noch dein Job mit diesen neuen Technologien. Und das wird auch immer noch dein Job sein, wenn die KI dir vielleicht noch mehr Arbeiten abnimmt.
Mhm. Interessant. Gut, ich habe eine Idee gehabt, Jan. Ich weiß nicht, ob das okay ist für dich. Ich würde sagen, wir ziehen den Gaming-Part mal vor. Weißt du, dann können wir jetzt über Dawn of War 4, weil ich habe so viele Fragen dafür. Und dann kannst du danach, weil wir reden danach noch über Fußball und so weiter. Und das wird dann wahrscheinlich ein bisschen langweilig für dich. Weißt du, wie ich meine?
Ja. Und dann, nee, das wäre super, weil oder echt auch ein langer Tag gewesen.
Ja. Dann mach noch mal eine Frage dazu irgendwie. Wenn du sagst, ihr arbeitet an zwei großen Projekten, wie ist der? Also es klingt immer ein bisschen doof, aber wie ist denn eigentlich deine Work-Life-Balance? Der Stress ist doch wahrscheinlich mehr als früher, ja. Oder nicht?
Also das ist mal so, wenn man sich so eine Waage vorstellt für die Work-Life-Balance, ne, dann ist das natürlich eine besonders stabile Konfiguration, wenn hier eine Seite komplett auf dem Boden steht und das ist die Arbeitsseite. Weil dann, das ist halt, momentan ist das halt natürlich jetzt besonders extrem gewesen, weil jetzt halt dieses Announcement anstand und weil jetzt halt einfach viele Sachen geklärt und gemacht werden müssen und so weiter und dann ist es halt echt viel. Aber prinzipiell, ich glaube, also ich sag mal, dieses Tempo, was ich momentan mache, kann ich, glaube ich, einfach lange durchhalten, weil ich halt zwischendurch dann halt einfach sag, okay, das ist halt auch tatsächlich neu. Ich mache halt im Normalfall nicht mehr so viel am Tag. Also ich mache jetzt nicht mehr irgendwie so 10, 12, 14 Stunden Tage, normalerweise, abgesehen von heute. Aber ich mache halt einfach, ich sag mal, meine normalen 8 Stunden, vielleicht manchmal auch nur 7 Stunden am Tag. Ich mache aber halt am Wochenende noch, ich sag mal, übers Wochenende 10, 12 Stunden oder sowas. Und das ist halt momentan ein Tempo, mit dem ich ganz gut klarkomme. Und es ist jetzt tatsächlich auch so verglichen zu früher, also Book of Rent Tales Zeiten oder auch danach noch, dass ich jetzt halt echt einen Haufen guter Leute um mich rum habe, die einfach mir auch super viel Arbeit abnehmen können. Also es gibt jetzt, einfach weil die Projekte so groß sind und so komplex sind, kann ich das einfach nicht mehr alles alleine machen. Und ich habe jetzt halt einfach wirklich gute Leute, die sich um bestimmte Aspekte kümmern und wo ich dann auch einfach keinen Einblick mehr habe oder keinen Überblick mehr habe, sondern ich vertraue einfach drauf, dass sie das geregelt kriegen.
Ist ja langfristig gesünder, nimmt man mal an, ne? Also.
Ja, genau. Also, wie gesagt, für mich ist es immer noch so, es macht halt Spaß, bestimmte Sachen einfach sich mit zu beschäftigen, so, ne? Und dann die einfach selber zu machen. Aber es ist natürlich schon so, dass ich viel mehr jetzt heutzutage einfach nur so organisiere und halt irgendwie so ein bisschen dieses, keine Ahnung, so ne, überwache oder was sind jetzt die wichtigsten Sachen, die wir angehen sollten oder um worum müssen wir uns kümmern und mit irgendwelchen Partnern reden und solche Sachen. Und das ist, wie gesagt, Großteil der Arbeit, aber wenn ich dann zwischendurch mal irgendwie doch noch selber Hand anlegen kann und selber was machen kann, dann macht es halt eben auch wirklich Spaß und dann ist es auch mehr so ein Ding, es ist fast ein Hobby oder halt irgendwie so, dann gucke ich halt auch nicht auf die Uhr, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, mal ne, keine Ahnung, Level irgendwas irgendwie Feedback, irgendwie ein Level überlegen kann, so, dann baue ich halt das Level und freue mich und ist dann auch egal, wenn es mal ein Wochenende war dann.
Okay. Was mit Dennis? Der kann sich eigentlich alleine reinschieben. Der braucht eigentlich meine Hilfe nicht zum Reinschieben. Der hat ja Zugang.
Nee,
glaube ich. Hast du nicht?
Nee,
zu Sendung okay. Nicht. Geht gut, dann kommen wir. Weiß ich nicht.
Aber das was verändert?
Ja. Okay. Ja, also, wir ziehen jetzt, ich weiß nicht, ob du jetzt gerade dabei warst oder wann du rausgegangen bist, keine Ahnung. Wir ziehen jetzt den Gaming-Part vor und reden über Dawn of War.
Ja, habe ich alles mitbekommen. Alles
okay,
gut.
alles klar, gut. Als erstes möchte ich mal den Sascha vorschieben. Unseren Sascha, den hast du ja auch kennengelernt, Jan, von Metal Pop Games. Und der ist ein riesen Fan von Dawn of War und hat mir ein eigenes World-File mit Fragen für dich geschickt.
Holy, Alter.
Laut seiner eigenen Aussage hat der 2000 Stunden in Dawn of War 1 und 2 verbracht. Also er ist ein riesen Fan. Okay. Und der hat natürlich viele Fragen. Er sagt, die sind teilweise zu speziell. Ich frage jetzt nicht alles, aber ein paar Sachen von ihm. Und ja, die erste Frage, die er stellt, ist, wie schwer ist es, die 40K-Lizenz zu bekommen? Hatte Relic was mitzureden? Hast du ja gerade schon angedeutet.
Genau, also vielleicht ein bisschen allgemeiner. Wie sind wir überhaupt dazu gekommen?
Ja.
Wir haben halt Iron Harvest entwickelt, unser vorheriges RTS, auch das erste RTS, was wir gemacht haben. Und das war eine Kickstarter-Produktion. Und deswegen waren wir sehr offen, was die Produktion angeht. Wir haben viel Update-Videos gezeigt, wir haben unsere Technologien gezeigt, wir haben ne, einfach, guck mal, was wir können und hier unser Destruction-System und keine Ahnung. Und haben einfach Sachen veröffentlicht und viel drüber geredet. Und das muss irgendjemand bei Games Workshop mitgekriegt haben. Games Workshop sind die Hersteller, Entwickler von Warhammer, sitzen in UK und da hat uns irgendwann, als wir noch an Iron Harvest gearbeitet haben, jemand kontaktiert, so sinngemäß, hey, wenn wir neues Dawn of War 4 machen würden, was würdet ihr machen? So. Und das heißt erstmal nicht wahnsinnig viel, weil das passiert immer mal, dass irgendwelche Publisher anfragen, so, hey, könnt ihr mal, schickt uns mal ein paar Vorschläge, ein paar Ideen, das sind dann so Pitch-Runden für irgendwelche Games. Und normalerweise fragen sie dann halt, keine Ahnung, 3, 4, 5 verschiedene Entwickler und jeder sagt halt, was er machen würde und dann reden sie darüber, welche Idee ihnen am besten gefällt oder wen sie es am meisten zutrauen. Und mit denjenigen reden sie dann weiter. Und insofern haben wir uns da nicht so viel beigedacht. Wir haben mal eine Präsentation gemacht, haben ein Konzept entwickelt, haben das rübergeschickt, haben gesagt, ja, hier, das würden wir machen. Und haben dann auch nicht sofort von denen gehört, haben gesagt, ja gut, okay, dann war's das. Und haben dann Iron Harvest veröffentlicht. Und das kam sehr gut an und lief sehr gut. Und dann sind die wieder zurückgekommen und haben gesagt, hey, lass mal mehr drüber sprechen. Habt ihr jemanden, mit dem ihr das zusammen machen würdet, also ein Publisher, weil die ja nur die Lizenzgeber sind, die jetzt bezahlen nicht dafür, dass jemand ein Spiel entwickelt für die oder so. Und wir haben dann halt mit Deep Silver Iron Harvest gemacht und haben die dann halt angehauen, hey, wie sieht's aus? Wollen wir noch was zusammen machen? Wir könnten vielleicht ein Dawn of War 4 machen. Und die haben dann gesagt, ja, klar, cool, geile Sache. Lass drüber sprechen und dann war das so eine Dreiecksbeziehung zwischen uns und Deep Silver und Games Workshop und letzten Endes irgendwann sagte halt Games Workshop, okay, wir stellen euch die Lizenz zur Verfügung, das sind Sachen, die ihr machen dürft, das sind Sachen, die ihr nicht machen dürft und arbeitet an Dawn of War 4 und wir nehmen dann, also aus Games Workshop Sicht, wir nehmen dann halt bestimmte Sachen ab, um sicher zu gehen, dass das in die IP passt und in die Lizenz passt. Also wir dürfen jetzt nicht einfach beliebig neue.
Die Lore durch die Gegend würfeln und so.
Genau, die Lore durch die Gegend werfen und neue Charaktere oder Rassen erfinden oder so. Das geht dann halt nicht. Aber die checken dann sozusagen einfach, ob das alles lore-konform ist. Und was halt auch ganz cool ist, du kannst die dann halt eben fragen, hey, wir brauchen irgendwie, keine Ahnung, eine Ability für irgendeinen Hero, die müsste so grob das und das machen. Gibt's da irgendwas? Und dann rennen die halt los in ihr Archiv oder was weiß ich wohin. Oder sprechen mit anderen Leuten da und sagen halt, ja, es gibt da halt so eine Technologie oder irgendein Gadget oder irgendwas, was genau sowas macht oder sowas in diese Richtung macht. Das heißt, das könntet ihr so und so nennen und dann ist das und das die Erklärung und das müsste so und so aussehen, wenn der Effekt getriggert wird oder so. Und das ist dann halt natürlich ziemlich praktisch, weil man dann halt nicht selber irgendwie 200 verschiedene Romane durchsuchen muss, ob es da irgendwas gibt.
Okay, du hast mit deiner Frage schon drei andere Fragen vom Sascha beantwortet. Er schreibt...
Follow-up-Frage?
Bitte?
Kann ich eine Follow-up-Frage?
Natürlich.
Ach, sorry.
Ist es dann eher die Kombination aus eurem ursprünglichen Pitch plus wie Iron Harvest performt hat? Oder ist es mehr die Iron Harvest Performance, die dann dazu gebracht hat, nochmal mit euch zu reden?
Ja, ist eine gute Frage, aber ich glaube, das ist so ein bisschen eine Kombination. Also mein Tipp ist mal, wie gesagt, ich weiß es nicht, ich habe da nicht mit denen drüber gesprochen. Ich schätze, dass sie mehrere Entwickler gefragt haben, ne? Und ich sag mal, wir waren jetzt sicherlich nicht diejenigen, die von Anfang an auf dem ersten Platz standen, ne? Weil zu dem Zeitpunkt haben wir noch nie einen RTS veröffentlicht. Und ich sag mal, dass die dann einfach sozusagen sagen, naja, wird schon passen, kann man halt auch nicht erwarten. Und ich glaube, die haben tatsächlich einfach ein bisschen abgewartet, was ist mit Iron Harvest, funktioniert das, ist das am Ende wirklich ein Spiel, was passt. Und als das dann klar war, dass sie dann gesagt haben, okay, sie haben bewiesen, dass sie es können, lass mit denen mal mehr sprechen, weil ich glaube schon, dass unser Konzept ihnen gut gefallen hat, weil ich sag mal, das, was wir jetzt machen als Dawn of War 4, ist super dicht an dem Konzept. Und das heißt, da haben die sozusagen nie irgendwie dran gerüttelt oder haben jetzt nie irgendwie dann ihre eigenen Ideen gehabt und gesagt, können wir das und das ändern, sondern ich glaube, das Konzept wollten sie immer haben. Ich glaube, sie waren sich noch nicht so sicher, ob sie uns haben wollen. Und als das dann halt irgendwann klar war, dass wir das können, haben sie gesagt, okay, lass mit dem weiterreden.
Okay. Wie schwierig ist die Kollaboration mit Games Workshop? Schreibt er angenehm oder Disney-artig fies?
Also, wie gesagt, wir arbeiten mit denen jetzt bei Dawn of War seit fast 4 Jahren zusammen. Und die sind natürlich hinterher, ihre IP zu schützen. Das muss man halt schon sagen. Also, die versuchen halt, und das macht da ja auch irgendwie Warhammer aus, halt Warhammer wirklich, wie soll man sagen, nicht zu viele andere Einflüsse in Warhammer reinkommen zu lassen. Weißt du, die wollen halt irgendwie nicht ein Star Wars Light werden oder die wollen nicht irgendwie so ein Standard Sci-Fi werden, sondern die sagen schon, ja, bei Warhammer ist alles ein bisschen anders und wir achten darauf, dass es auch wirklich anders bleibt. Und da muss man sich natürlich erstmal dran gewöhnen, weil man kennt natürlich auch nicht alles, ne? Und dann sagt man, ja, machen wir das und das und sagen, ja, das geht aber nicht, weil aus folgenden Gründen. Und da muss man sich halt erstmal sozusagen drauf einpendeln, aber sobald man versteht, was geht und was nicht geht, ist es halt eine sehr angenehme Zusammenarbeit. Also die Jungs, die da halt sitzen, die haben halt echt Ahnung, die kennen halt ihre IP und wir haben dann so einen wöchentlichen Call, wo wir halt irgendwie so unsere 10 Fragen, die aufgekommen sind in der Woche, mit denen durchgehen. Und wie gesagt, sind dann, haben Vorschläge, haben Ideen, sagen, ja, das geht so nicht, aber wenn man es so machen würde, dann würde es gehen und so. Und wie gesagt, am Ende, glaube ich, tut es dem Projekt dann auch gut, weil dann am Ende man sicher sein kann, dass es eben auch wirklich, ich sag mal, authentisch Warhammer ist und nicht irgend so eine bisschen weichgewaschene Kiste, so, ne?
Mhm. Wird es wieder einen Last-Stand-Modus geben, fragt Sascha.
Ja, das ist angekündigt. Last Stand ist halt eigentlich nicht aus dem ersten Teil, sondern aus dem zweiten. Aber wir haben halt gesagt, was cool ist im zweiten und gut in unser Konzept passt oder auch sogar was cool ist im dritten. Wenn irgendwas cool ist und es passt gut in unser Konzept, dann übernehmen wir das auch einfach. Last Stand war so eine der Geschichten, wo wir gesagt haben, das ist ein cooler Mode, den wollen wir auch gerne haben und deswegen
okay. Haben wir drin. Gibt es wieder eine volle Koop-Kampagne, so wie bei Dawn of War 2?
Ja, wir haben tatsächlich, was Kampagnen angeht, haben wir richtig in die Vollen, aus dem Vollen geschöpft. Wir hatten halt, als wir Iron Harvest gemacht haben, hatten wir so eine Umfrage gemacht. Wir haben halt gesagt, hey, wenn ihr RTS-Spieler seid, sagt mal, was ist euch besonders wichtig im RTS, wovon hättet ihr gerne mehr und so weiter. Und eine der Sachen war halt, was ist das Wichtigste für euch? Und da haben halt Kampagnen mit Abstand gewonnen, was man halt erstmal so ein bisschen vielleicht nicht gedacht hätte, weil natürlich viele RTS-Games eine Zeit lang stark immer auf Multiplayer gesetzt haben und alle so ein bisschen das neue StarCraft werden wollen oder so oder das neue LOL. Und dann halt irgendwie gesagt haben, ja, wir haben auch eine Kampagne, aber das ist mir ja fast so nur so ein Tutorial oder nur so ein wird dann halt auch noch gemacht, aber Fokus ist eigentlich Multiplayer und ein Live-Team und keine Ahnung. Und das war tatsächlich was, was halt die Leute klar gesagt haben, nö, wollen wir nicht. Ist nicht das Wichtigste für uns. Für uns ist halt Kampagne viel wichtiger und uns ist auch Koop sogar wichtiger als Competitive und so. Und ja, Multiplayer wollen wir auch, aber wie gesagt, ist nicht der Fokus. Und deswegen hatten wir ja schon bei Iron Harvest einen ziemlich starken Fokus auf Singleplayer. Und jetzt bei Dawn of War 4 haben wir das halt nochmal auf die Spitze getrieben, weil wir haben jetzt wieder vier Fraktionen im Spiel. Aber jetzt zum ersten Mal in der Dawn of War-Geschichte hat wirklich jede einzelne Fraktion eine einzelne Kampagne, die dann alle vier wieder zusammenhängen. Aber es gibt halt wirklich für jede Fraktion eine Kampagne. Jede dieser Kampagnen ist länger als die Kampagne in Dawn of War 1. Also das heißt viermal so viel mindestens Singleplayer-Content für Kampagnen. Und die kann man auch komplett alle in Koop spielen, wenn man will. Also das heißt,
krass.
Wenn du alleine spielen willst oder in Koop, du hast auf jeden Fall genug zu spielen in dem Ding.
Okay. Azurias fragt, warum gibt es am Anfang keine spielbare Chaos-Fraktion?
Ja, das war, da haben wir uns das tatsächlich nicht so ganz leicht gemacht. Die Frage war halt, okay, wir wussten, wir wollen vier Fraktionen machen. Und die Frage ist dann natürlich, okay, welche vier nimmst du? Weil Warhammer hat halt so unglaublich viele coole Fraktionen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich meine, ich hätte nachgezählt, das waren irgendwie 19 oder so, die wir hätten machen können. Und dann ist natürlich die Frage, okay, welche vier davon machst du? Und wir haben halt gesagt, okay, wenn es ein Dawn of War Game ist, du brauchst auf jeden Fall die Blood Ravens, also die Space Marines, die gehören einfach dazu. Wenn du so eine Art Neuauflage vom ersten Teil machen willst, musst du eigentlich auch Orks da drin haben, das geht auch nicht ohne. Dann haben wir gesagt, okay, die dritte Fraktion, was nehmen wir? Und da haben wir gesagt, wir nehmen Necrons.
Yes. Weil
Necrons halt eine der Fraktionen war, die also erstens eine der großen Fraktionen, viele Leute spielen Necrons und so weiter und so fort, aber sie waren halt auch so ein bisschen geteased und halb angekündigt für Dawn of War 3 und sind dann nie gekommen. Und dann haben wir gesagt, okay, das wäre vielleicht ein ganz netter Zug, sozusagen dann Necrons mit reinzupacken, sodass die Leute sich damals drauf gefreut haben, jetzt endlich Necrons spielen können. Und das heißt, wir hatten nur noch einen Slot frei. Und dann haben wir überlegt, was machen wir damit? Und Chaos wäre eine gute Option gewesen. Wir haben dann letzten Endes gesagt, gibt es irgendeine Fraktion, die noch nie Teil eines Dawn of Wars war, sodass man wirklich noch was komplett Neues drin hat. Und da gibt es nicht so schrecklich viele, aber eine, die es halt gab, war Adeptus Mechanicus, also AdMac, und die haben wir dann letzten Endes gewählt, weil wir gesagt haben, storymäßig sozusagen passt es besser rein, AdMac drin zu haben, und es passt noch nicht so gut rein, Chaos drin zu haben. Und jetzt werden wir natürlich die Geschichte des Spiels nicht spoilern, aber es könnte sein, dass am Ende des Spiels Chaos besser ins Bild passt als am Anfang.
Okay. Daran schließt die nächste Frage an. Werden durch DLCs weitere Fraktionen zum Spiel hinzugefügt? Wie es in den anderen Teilen der Fall war.
Ja. Dazu kann ich noch nichts sagen. Ist noch nichts angekündigt. Ich sag mal, wir fokussieren uns jetzt aufs Hauptspiel, dass das rauskommt. Und das allein ist halt ein echter Brocken. Also ist das mit wirklich Abstand größte Dawn of War zum Launch. aber ich sag mal, ne? Ja, wir sind ja unter uns, das ist vielleicht auch nicht ganz unlogisch.
Okay. Dann habe ich noch eine Frage, vom Psycho bei uns in den Comments, die ich sehr interessant finde. Er sagt nämlich, wie habt ihr euch eigentlich auf das Projekt vorbereitet? Wurde Tabletop gespült, Bücher gelesen oder was genau?
Ja. Tatsächlich. Also wir haben einige bei uns in der Firma, die halt Warhammer-Fans oder Warhammer-Superfans sind. Und natürlich auch Dawn of War-Fans. Dawn of War hatten, glaube ich, fast alle gespielt irgendwann mal. Aber es gab natürlich auch einige, die nicht so wirklich im Thema waren. Und niemand bei uns war jetzt so im Thema, glaube ich, dass man jetzt einfach so aus dem Ärmel schütteln kann. Oh, wir schreiben jetzt hier irgendwie eine perfekte Kampagne und das ergibt alles Sinn. Und das heißt, man fängt natürlich dann an, okay, lass mal Quelldaten gucken sozusagen. Und lass uns halt irgendwie die ganzen Kodizes lesen, lass uns, ich sag mal so, Key-Bücher lesen. Ne? Also es gibt für fast jede Faction so ein paar Bücher, wo man sagt, ja, wenn man die Faction verstehen will, dann das sind diese drei Bücher, die man lesen sollte. Dann gibt es natürlich einen Haufen Podcasts und irgendwelche YouTube-Serien und so weiter, die halt allen möglichen Scheiß erklären. Und da haben wir dann tatsächlich Deep Dives gemacht und ich sag mal, viele bei uns in der Firma, die haben dann wirklich über Monate einfach alles gehört und alles geguckt und alles gelesen, was man halt einfach zu dem Thema lesen kann. Oder das stimmt nicht, weil es zu viel ist, aber ich sag mal wirklich viel sich damit beschäftigt. Und wir haben dann tatsächlich auch angefangen, einige hatten schon Armeen bei uns und andere haben dann halt angefangen, Armeen zu bauen. Haben dann irgendwie in der Firma teilweise dann halt gesessen und gepaintet. War aber auch Corona-Zeit, das heißt, viele von uns dann auch einfach zu Hause. Und wir haben uns dann halt auch regelmäßig getroffen zum Tabletop-Spielen und haben halt dann Schlachten im Büro gehabt und so weiter. Und wir haben im Prinzip die letzten vier Jahre im Prinzip Warhammer gelebt. Und war auch eine der Sachen, die halt besonders witzig ist. Es gibt ja den Warhammer-Laden in Bremen oder einen gibt es in Bremen. Und dann alle von uns natürlich ständig da gewesen und ständig neuen Kram gekauft. Und die haben dann halt natürlich irgendwann mitgekriegt, dass wir irgendwie alle zusammenhängen und so. Und dann auch so, ja, was macht ihr denn? Und so, ja, Computerspielentwickler und so, ha, voll cool und so. Und weißt du, dann fangen die natürlich auch, so ein Dawn of War und so, damals war auch schon geil und so. Und dann stehst du da, kannst nichts sagen. Und jetzt, ich weiß gar nicht, ob jetzt irgendjemand von uns schon hingegangen ist und gesagt hat, tata, wir sind's. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr mal rüberkommen und eine Alpha spielen. Aber das ist natürlich schon so, also das merkt man einfach bei Warhammer anders als bei anderen Spielen, dass es halt erstens unglaublich viele Informationen dazu gibt und es gibt halt unglaublich viele Leute, denen das wirklich wichtig ist oder die halt wirklich sich gut mit Warhammer auskennen und die halt Fans sind. Und das ist natürlich anders als bei anderen Sachen, wo wir bisher dran gearbeitet haben, dass halt man ständig von irgendwelchen Leuten, ja, ich habe auch 5 Armeen und ich habe 2000 Stunden in Dawn of War gespielt, wie es eben gesteckt, wie es eben hieß. Und das ist natürlich schon cool, wenn man dann halt merkt, okay, das ist, wie groß das für viele Leute ist und wie wichtig das für viele Leute ist.
Mhm. Jetzt kommt eine technische Frage, auch wieder vom Sascha. Basiert die Tech-Stack wieder auf Unity, HDRP-Pipeline oder viel eigene Tech?
Ja und ja. Also im Prinzip, die Frage ist, was für Technologie benutzen wir? Und wir hatten Iron Harvest mit Unity entwickelt, was ja eine der großen Engines ist. Mhm. Und wir hatten das damals aber schon so gemacht, dass wir im Prinzip Unity nur für die, oder im Wesentlichen für die Visualisierung und den Input benutzen. Also im Prinzip, das, was der Spieler macht, das geht über Unity. Und das, was ausgegeben wird, stellt Unity auch wieder dar. Aber alles dazwischen, also die gesamte Simulation und die KI und Wegfindung und alles, was sozusagen irgendwie so Hardcore ist, das ist halt komplett eigene Technologie, die auch sozusagen außerhalb von Unity läuft. Also das heißt, unsere Entwickler, die halt an den Sachen sitzen, die haben vielleicht auch Unity auf dem Rechner, weiß ich nicht, aber die sind den ganzen Tag unterwegs mit irgendwelchen 2D-Boxen und grauen Kreisen, die halt irgendwie durch die Gegend fahren und so. Und Unity ist, wie gesagt, mehr für die Visualisierung. Also theoretisch könnten wir auch das Spiel mit einer anderen Engine machen. Wir haben jetzt halt seit 15 Jahren oder sowas entwickeln wir Unity. Das heißt, wir kennen uns damit einfach sehr gut aus. Und deswegen ist das immer noch die Basis von allem.
Okay. Dann habe ich noch eine Frage, die nicht direkt was mit Dawn of War zu tun hat, von Murph. Der schreibt nämlich, wie stehst du zum Sprung auf 80 Euro für AAA-Spiele? Werden diese Preiserhöhungen an die Entwickler überhaupt weitergegeben oder und verbessern die Arbeitsbedingungen?
Ja, das ist schon, das ist echt interessant, weil als Spieler fühlt sich 80 Euro echt viel an. Aber als Spieler fühlt sich auch schon 70 Euro viel an, finde ich. Weißt du, weil, ich meine, vielleicht ist das auch eher so ein Ding für mich jetzt, weil, keine Ahnung, wegen Job oder so, aber ich spiele halt sehr wenige Spiele wirklich komplett durch, ne? Oder ich stecke halt wenig dann irgendwie 50 und 100 oder 200 Stunden in irgendein Spiel, sondern es ist für mich häufig so, ich spiele ein Spiel vielleicht 10 Stunden an oder 5 Stunden, 10 Stunden. Wenn ich es richtig geil finde, vielleicht auch 15 oder 20, aber halt ganz selten, dass ich mehr Zeit momentan in sowas reinstecken kann. Und dann ist natürlich, dann fühlt sich halt irgendwie so 70, 80 Euro schon viel an. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, dass das erste Computerspiel, was ich jemals gekauft habe, für den Schneider CPC 6128, das muss so 85, 86 oder sowas gewesen sein, hat 120 Mark gekostet. So, und
echt?
Das Spiel, ja, und das Spiel ist halt, da haben 3 Leute für 5 Wochen dran gesessen. So, ne? Das war Ghosts and Goblins. Und keine Ahnung, wie, also das wird nicht mehr als 3 Leute gewesen sein und wird auch nicht mehr als ein paar Wochen gewesen sein, die reingesteckt haben. Und ich sag mal, Spiele kosten seit Ewigkeiten 120 Mark oder halt 60 Euro oder keine Ahnung. Und die Entwicklungskosten sind aber halt völlig explodiert. Also jetzt, selbst wenn man nur Inflation nehmen würde, ist das natürlich schon, ich sag mal, 60 Euro heute sehr, sehr viel weniger als 120 Mark vor 40 Jahren. Aber obendrein kommt ja noch, dass die Entwicklungskosten einfach explodiert sind, ne? Weil einfach sehr viel mehr Leute an den Projekten arbeiten. Eben wird das an die Entwickler weitergegeben oder ist es halt, hilft es halt den Entwicklern viel mehr, dass es den Entwicklern besser geht. Ist halt auch, ja, du willst keine Crunch-Time haben, du willst halt Leute nicht irgendwie ausnutzen, du willst halt nicht irgendwie, du willst vernünftige Gehälter bezahlen und so weiter. Und wenn du all diese Sachen hast und sozusagen ein guter Arbeitgeber sein willst und du hast halt, ich sag mal, bei uns jetzt bei so einem Projekt 45, 50 Leute für 4 Jahre da drauf sitzen und dann haben wir nochmal mehr als 50 Leute, die extern da drauf sitzen und zum Beispiel Modelle bauen oder so 3D-Grafik machen oder Trailer oder was auch immer. Na, dann, ich sag mal, sind das 100 Leute, die du für 4 Jahre bezahlen willst und das sind dann halt echt dann krasse Kosten so, ne? Mhm. Und insofern, eigentlich müssten Spiele sehr viel teurer sein als 80 Euro, wenn man sozusagen einfach nur sagt, was haben sie vor 20 Jahren gekostet und dann halt einfach nur guckt, wie viel teurer sind sie heute und wie viel Inflation gab es. Aber gleichzeitig, wie gesagt, aus Spielersicht finde ich auch, dass 80 Euro einfach viel klingt.
Okay. Ja, okay, aber ich finde das ganz gut nachzuvollziehen, wie du das erklärt hast. Ja, also meine Fragen von der Community sind durch. Bono oder Dennis, habt ihr noch irgendwas, irgendwelche interessanten Fragen, wenn wir den Jan schon mal hier haben?
Du redest davon, dass die Entwicklungskosten, die sind natürlich gestiegen und so weiter. Also, aber du setzt ja auch mehr um. Ist die Marge schlechter geworden? Also, wenn jetzt so für mich mit meinem ganz kleinen bisschen an Wirtschaftsverständnis.
Ja.
Wenn die Entwicklungskosten steigen, der Preis bleibt quasi konstant über 40 Jahre, ne? Sind ja so grob 40 Jahre von der Beschreibung her. Müsste dann nicht auch die Marge jedes Jahr geringer geworden sein und dann müsste es sich ja jedes Jahr weniger gelohnt haben, weil Inflation frisst ja.
Ja, na gut, du hast halt zwei verschiedene Sachen, die gleichzeitig passieren. Ne? Du hast halt einmal, dass mehr Leute spielen. Also natürlich spielen heute mehr Leute als vor 20 Jahren. Was dann erstmal theoretisch dazu führt, dass Spiele sich besser verkaufen können zumindest. Aber gleichzeitig hast du natürlich die andere Entwicklung, dass viel mehr Spiele gemacht werden oder viel mehr Spiele veröffentlicht werden. Und das heißt, die Zielgruppe ist zwar viel größer geworden, aber es kommen auch viel mehr Spiele raus, die sich die Zielgruppe teilen müssen. Na, weil wir haben ja momentan, ich sag mal, wie gesagt, wieder als Beispiel vor 20 Jahren, da ist nicht jeder auf Steam gekommen, da war es halt echt schwierig, auf Steam zu kommen. Und wenn du es aber geschafft hast, auf Steam zu kommen, war das fast garantiert, dass du halt einen Haufen Spiele verkaufst, weil jeder davon wusste, das ist das neue Spiel auf Steam. Und da kam dann halt, keine Ahnung, eine Handvoll Spiele pro Woche vielleicht oder vielleicht sogar nur pro Monat, wurden halt auf Steam veröffentlicht und dann war das halt irgendwie ein Riesending und keine Ahnung. Heute werden halt, ich weiß nicht, was es ist, aber 5000 Spiele pro Jahr, sowas in der Größenordnung, werden halt auf Steam veröffentlicht und niemand kriegt das erstmal unbedingt mit. Ne? Oder als Dawn of War 1 rausgekommen ist, da gab es vielleicht pro Jahr, und das war die Hochzeit der RTS-Spiele, ne? Aber ich sag mal, da gab es dann vielleicht, keine Ahnung, 20 Spiele, vielleicht 40 Spiele, die, ich sag mal, so eine Größenordnung hatten wie Dawn of War. Weißt du, also so Multimillionen-Dollar große Games und keine Ahnung, die sich dann ein paar Millionen mal verkauft haben. Ne? Das war halt, also RTS-Games damals war halt Mainstream-AAA, wirklich das, ne? Also viel mehr, also ne? Das war das, was damals sozusagen jeder gespielt hat. Und davon gab es dann vielleicht, wie gesagt, 20, vielleicht 40 Spiele im Jahr. Heute ist halt ein Spiel wie Dawn of War absolut nicht mehr Mainstream, ne? Weil RTS einfach nicht mehr Mainstream-Genre ist. Und es gibt halt hunderte Spiele, die größer sind als Dawn of War, die jedes Jahr rauskommen. Und dann ist natürlich deine Zielgruppe für so ein konkretes Spiel, wie jetzt Dawn of War zum Beispiel, ist heute nicht unbedingt sehr viel größer als vor 20 Jahren. Ne? Das ist vielleicht sind ein paar dazugekommen, ja, aber ich sag mal, lass sie doppelt so groß sein. Aber das wäre schon, glaube ich, großzügig, doppelt so groß. Aber wie gesagt, die Kosten haben sich weit mehr als verdoppelt und obendrein mit Inflation und so weiter ist heute deutlich schwieriger, sein Geld zurückzubekommen, als es damals war. Ne? Weil wir erstmal von Haus aus, ich sag mal, dreimal oder so viel verkaufen müssen, bis wir überhaupt diesen Break-Even erreicht haben.
Ist die Spielerschaft der Grund, warum ihr euch für Singleplayer-Only entschieden habt? Weil ja quasi die RTS-Hardcore-Fans, die gibt's ja so, also die wachsen ja nicht mehr ran, das sind ja keine Jugendlichen gefühlt, sondern halt die, die vor 20 Jahren schon RTS gespielt haben, ne?
Ja.
Und ist das deswegen der Grund, dass ihr Singleplayer macht? Weil du kannst alte Menschen wie mich nicht mehr motivieren für Multiplayer?
Genau. Mich auch nicht. Nee, also wir machen ja nicht Singleplayer-Only. Wir haben Multiplayer drin, wir haben alles drin, was du erwarten würdest, aber sozusagen unser Fokus ist nicht jetzt das, der neue E-Sport-Titel zu sein, sondern unser Fokus ist, für Singleplayer-Spieler einfach viel zu bieten sozusagen. Und das ist sicherlich Teil des Ganzen. Also ich glaube, die allgemein ist ja die Spielerschaft deutlich älter geworden. Ich glaube, Altersdurchschnitt ist jetzt sowas bei 37, 38 Jahren mittlerweile. Und natürlich haben ältere Leute nicht unbedingt Bock auf jetzt Twitch-Reactions und also wenn sie ein RTS-Spiel jetzt irgendwie auf super zeitkritische Sachen und super, keine Ahnung, ihren ganzen Kram zu optimieren, weil das halt einfach kostet viel Zeit, wirklich gut da drin zu werden. Die Zeit hat man vielleicht nicht und vielleicht hat man auch einfach die Geschwindigkeit nicht mehr und auch einfach stumpf den Bock nicht. So, und aber auf irgendeine coole Story hat man vielleicht schon den Bock, ne? Wobei, wie gesagt, was die Zielgruppe angeht, du hast gesagt, kommen keine Jungen nach, kann sein, also grundsätzlich würde ich wieder zustimmen. Allerdings jetzt für sowas wie Dawn of War, wir haben natürlich im Prinzip mindestens zwei Zielgruppen. Wir haben halt einmal die RTS-Fans von damals und wahrscheinlich eher älter. Wir haben aber halt auch die Warhammer-Fans, ne? Und die sind zwar tendenziell auch älter, aber da gibt's halt eben auch durchaus Nachwuchs sozusagen. Und da gibt's dann halt eben auch die Chance, dass dann über sowas, weil es eben die Marke hat und weil Leute deswegen das Spiel spielen, auch einfach wieder jüngere Leute zum Beispiel einfach zum ersten Mal ein RTS spielen und da halt reinschnuppern. Hauptsächlich, weil es Warhammer ist und nicht, weil es ein RTS ist. Ne? Und das ist natürlich so ein bisschen unsere Hoffnung, dass wir quasi zwei verschiedene Zielgruppen abgreifen.
Okay. Ich habe noch eine Frage, ist aber ein bisschen zweigeteilt. Also zum einen, ist das eure erste Koop mit so einem, ich sag mal, renommierten oder großen Publisher, IP, wie auch immer? Und zweitens, wenn das jetzt ein voller Erfolg wird, wovon ich mal ausgehe, ne, würdet ihr, was wäre deine Wunsch-IP? Was würdest du gerne mal umsetzen?
Ich habe die erste Frage nur so halb verstanden, weil du, da war leider wieder zwischendurch sehr leise.
Ah, okay, Entschuldigung.
Ich mache die zweite erst zuerst und dann kannst du die erste nochmal wiederholen. Also Wunsch-IP, woran würde man gerne mal arbeiten? Also ich sag mal, es gibt so ein paar Sachen, also ich glaube, es ist häufig ja einfach so, was fand man selber als Kind oder Jugendlicher geil und das ist halt irgendwie so ein bisschen das, wo man halt sich vorstellt oder geträumt hat, aber wäre cool, wenn man da mal was machen könnte. Und ich sag mal, das sind halt so Star Wars und Herr der Ringe, weißt du, so die Ecke zum Beispiel, wäre halt auf jeden Fall was Cooles. Wenn's, ich mal, RTS-mäßig ginge da vielleicht ja auch was, aber ich sag mal, ja, wenn es speziell RTS ist, wir würden, ich glaube, Warcraft 4 würden wir machen, wenn sie uns fragen. Aber, na, also ich sag mal, da gibt's so ein paar Dinge, das wäre vielleicht ganz cool. Und aber wie gesagt, wenn man außerhalb von RTS unterwegs ist, keine Ahnung, ich glaube, kommt immer stark drauf an, was für ein Spiel man machen will. Und dann gibt es wieder so ein paar IPs, die dafür für vielleicht cool passen könnten. So, ne? Aber ist immer, ja, so Star Wars oder Herr der Ringe, da würde ich, glaube ich, nicht nein sagen.
Die erste Frage war einfach nur, ob das eure erste IP-Kooperation ist und wie das so läuft.
Ah ja, okay.
Also macht's Spaß.
Genau, also wir haben vor ein paar Jahren ja die Zwerge gemacht, was ja basiert hat auf dem Roman von Markus Heitz. Und das ist dann praktisch eine IP-Kiste oder IP-Arbeit. Oder ja, formal sozusagen, aber praktisch ist es schon was deutlich anderes, ne? Weil ich sag mal, wir haben zwar mit Markus gesprochen und wir haben ihm Sachen rübergeschickt und gesagt, hey, was hältst du davon und gib dein Feedback und so. Aber ich sag mal, der hat ja keine Abteilung von Leuten sitzen, deren Job es ist, irgendwie Sachen zu approven. Und dementsprechend ist das dann, ich sag mal, mehr so eine, ist halt sehr locker und ist halt sehr offen so, ne? Und für Iron Harvest, da hatten wir, das basiert ja auch auf diesen Artworks von Jakob Ruschalski. Und da haben wir halt auch mit Jakob gesprochen, haben halt auch gesagt, hey, Folgendes haben wir vor, ist das okay für dich? Und ich sag mal, das ist alles immer noch, wie soll man sagen, das ist alles relativ entspannt, weil man ja auch ehrlich gesagt diese IP überhaupt deswegen macht, weil man sie cool findet und nicht, weil man dann alles anders machen will. Weißt du, es wird ja irgendwie keinen Sinn machen zu sagen, ja, okay, wir wollen ein Spiel basierend auf diesen Artworks machen, aber lass uns das dann doch im Zweiten Weltkrieg machen und lass uns das doch nicht mit Max machen, sondern mit Panzern oder keine Ahnung. Das macht ja einfach keinen Sinn. So, und dementsprechend, man fängt halt schon damit an, dass man sozusagen ziemlich aligned ist und ziemlich, alle sind der Meinung, das ist cool und alle wollen ein cooles Spiel mitmachen. Und jetzt geht es mehr ums Detail, okay, wie genau kriegen wir das halt hin? So, ne?
Okay, oh, danke dir.
Genau.
Gut, dann
Vielleicht nur ganz kurz, ich glaube, es hängt auch wirklich immer stark davon ab, mit wem man es macht. Also ich glaube, wenn du jetzt ein Star Wars Spiel machst, ich kann mir schon vorstellen, dass es nervt, so, weil du dann wahrscheinlich einfach viele Leute überzeugen musst und keine Ahnung, da gibt es wahrscheinlich viele Leute, die sehr drauf achten, was du jetzt genau damit machen willst und keine Ahnung. Und dann kannst du natürlich schon irgendwann anfangen, dass das vielleicht weniger Spaß macht, weißt du, weil du dann das Gefühl hast, ah, ich muss mir hier den ganzen Tag nur irgendwie versuchen, so die kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, anstatt irgendwas richtig Cooles zu machen. Aber dafür, also, ne, wie gesagt, dann ist es halt immer die Frage, ist es einem das wert? Gleichzeitig, wie gesagt, wenn du natürlich sagst, okay, du willst unbedingt ein Star-Wars-Spiel machen oder das Universum ist so cool, dann ist man vielleicht auch wieder bereit, irgendwie zu sagen, okay, man geht irgendwelche Kompromisse ein, so, ne?
Gut. Wenn Bono keine Frage mehr hat, dann wären wir durch. Bono, hast du noch irgendwas?
Gegebenenfalls nur ganz kurz eine persönliche Frage. Und zwar vom Hintergrund einfach von Warhammer 40k, wo ich auch persönlich riesiger Fan bin. Hast du denn gerade dann auch aktuell irgendeine Armee, die du spielst oder bemalst?
Ja. Also ich habe tatsächlich über die letzten 4 Jahre 5 Armeen gemacht.
5 Armeen?
War aber
Corona-Zeit. Ständig dann auch so richtig? Also, wow.
Genau, nee, also ich habe Death Guard, Dark Angels, Necrons,
yes.
X of Wotan, Orks und ja, nee, das ist es.
Das wären 5, ja.
Ja, genau. Und gespielt habe ich am meisten in letzter Zeit eigentlich Dark Angels.
Und hast du die auch alle fertig gemalt oder ist das so ein Thema von. Nee, mal bemalt, mal ist das noch relativ grau, das ganze Zeug, wenn ihr das spielt.
Nee, also ich sag mal, die 2000 Punkte kriege ich immer zusammen mit allen. Und mit einigen wahrscheinlich auch 3. Stark. Nee, ja, tatsächlich in der Firma, wir haben da so eine Ecke, wo unser Tisch steht und dann sind halt die ganzen Vitrinen da drumherum und da stehen, keine Ahnung, vielleicht knapp 10 oder so Armeen. Und einige davon sind halt ein bisschen grauer als andere, aber wir versuchen schon, die dann auch wirklich fertig zu kriegen und schick zu machen.
Cool. Ja. Guck mal, lieber, dann würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit. Wenn der Tag so lang ist, würden wir dich jetzt irgendwie in deinen wohlverdienten Feierabend entlassen. Vielen Dank, dass du da warst, Jan, und hoffentlich zeitnah wieder. Und ich bin mal gespannt, was das zweite große Projekt ist. Mal gucken, was da wieder für eine Granate auf uns zufliegt.
Genau. Nee, sehr gerne. War mir ein Fest, wie immer. Und eine Sache kann ich auch jetzt schon sagen. Genau wie bei Iron Harvest auch. Wir wollen versuchen, jetzt, wo das Ganze angekündigt ist und wir das nicht mehr geheim halten müssen, auch tatsächlich wieder so ein bisschen Community mit reinzubringen. Also das heißt, wir gucken mal, was wir jetzt machen können, so in Richtung, keine Ahnung, Closed Alpha, Closed Beta, Open Beta Test und so weiter und so fort. Da werden wir dann auch nochmal bei Gelegenheit sagen, hey, wer Bock hat, wer zum Beispiel 2000 Stunden in Dawn of War 1 und 2 investiert hat.
Also der Sascha hat mich schon angefleht, ob ich einen Alpha-Key für ihn besorgen könnte. Genau,
einen Alpha-Test machen will oder so. Dann werden wir das nochmal
dann kriegen wir auch ein paar Keys.
Rechtzeitig Bescheid sagen, dann kannst du das nochmal in die Community schicken.
Super, toll, klasse. Ne? Dann danke ich dir vielmals und wünsche dir einen schönen Abend.
Gut, danke.
Bis dann. Glück mit dem Release.
Tschüss. So, ihr Lieben, dann gehen wir jetzt mal ganz stumpf einfach nach dem, was wir so an anderen Themen haben. Fangen wir mal mit dem Fußball oder wollen wir mit dem Gaming gleich weitermachen? Im Gaming habe ich nur noch eine Ergänzung. Ja, lass uns Gaming zu Ende machen, damit wir auch irgendwie unsere Kategorien zu Ende kriegen. Und zwar habe ich Last Epoch aufgeschrieben. Ich habe ja mit Last Epoch angefangen und Dennis ja auch. Dennis hat nicht so lange durchgehalten.
Level 22?
Okay. 20? Ja, ich habe 4 Charaktere auf Level 40 gespielt, weil ich immer nach relativ kurzer Zeit gemerkt habe, der macht mir irgendwie keinen Spaß. Und habe aber jetzt auch aufgehört, weil es einfach keinen Spaß macht. ist egal, was ich spiele. Ich habe, wie gesagt, mehrere verschiedene auf Level 40 gespielt, immer dann aufgehört. Ja, also Last Epoch, weiß ich nicht. Hab mich noch nie so richtig gecatcht und jetzt auch beim neuen Anlauf auch nicht. Jo. Dann haben wir noch irgendwas anderes zum Gaming? Gibt's irgendwas Neues bei euch sonst, was wir noch nicht haben? Du spielst immer noch WoW, Dennis, denke ich.
Ja, ich spiele immer noch Turtle WoW. Erstmal muss ich fragen, ist das Mikro gerade halbwegs okay? Ich kann es total nicht einordnen. Ich habe
also irgendwie Frau geholt. Ja, es wird immer, du wirst immer, wenn du ein bisschen lauter wirst, regelt dich das Mikro runter und dann bist du ganz leise auf einmal. Das passiert relativ häufig.
Warte mal, wie ist es denn jetzt?
Ist kann ich so dir nicht besser? Sagen.
Wenn du lauter relativ bist. Unverändert, ehrlich gesagt.
Ja. Ja. Oh, okay, ich weiß es nicht. Es tut mir erst einmal leid. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Ich spiele auf jeden Fall Turtle WoW, so wie viele andere auch momentan.
Darf man das eigentlich so sagen? Das ist ja eigentlich illegal, oder? Oder ist das immer nur eine Grauzone?
Also ich glaube, das ist für den Konsumenten nicht illegal, aber für den Betreiber ist es schwierig.
Okay, verstehe. Ja. Alles klar. Für die Leute, die das gar nicht wissen, was das ist, kannst du mal erklären, was Turtle WoW ist?
Das ist im Prinzip eine Privatserver-Iteration von Classic Plus mit einem Fokus auf Ergänzung und nicht auf radikale Änderungen. Da gibt es gerade zwei beliebte Server. Einmal Epoch, der macht im Prinzip, der nimmt TBC und Wrath of the Lich King Talente und bringt die halt in Classic rein. Und in Turtle WoW ist es so, dass es halt Ergänzungen gibt. Mehr Quests, mehr Dungeons, ganze neue Zones, Rassen. Und dadurch ist Classic halt einfach größer.
Muss man davon einen Client runterladen?
Ja, du musst nur eine ZIP-Datei quasi runterladen. Dann startet der Client und das war's.
Okay, gut. Und man kriegt das unter turtle-wow.com oder wie?
Ich habe keine Ahnung, ich weiß die IP, die Adresse nicht mehr. Aber ja, gebt einfach bei Google Turtle WoW ein, ist umsonst.
Alles klar.
Ja. Ist super stabil. Ich habe bis jetzt 2 Bugs gehabt. Da ist ein Mob durch die Welt gefallen jeweils. Ansonsten ist es super. Also es läuft besser als die Blizzard-Server.
Alles klar. Bono, mein Lieber, du spielst immer noch Rogue Trader oder bist du damit jetzt mit durch?
Nee, Rogue Trader habe ich tatsächlich beendet jetzt auch und kann das nach wie vor einfach auch in der völligen oder Vollständigkeit eigentlich empfehlen. Ansonsten Madden, klar, das läuft nach wie vor und ist auch ein großartiges Footballspiel. Also ja. Da komme ich auch nicht so schnell von los, ehrlicherweise.
Ja, ist doch super. Ja, ich bin momentan total lost, weil ich, wenn ich online gehe irgendwie und denke, oh, jetzt verbringst du einen netten Abend mit Bono, Shit-Talken und irgendwas zocken. WoW habe ich jetzt einen Blutelfen-Paladin auf 20 gespielt, aber es war mir nicht wert, irgendwie dafür wieder ein Abo abzuschließen und es weiterzuspielen. Diablo und Torchlight sind irgendwie, habe ich jetzt wirklich genug gespielt. Und ja, ich hab nichts aktuell, ich weiß nichts. Ich verbringe meine Zeit mit Malen dann. Ich male dann irgendwie Warhammer-Figuren an. Was anderes habe ich momentan nicht. Und wenn mein Sohn da ist, dann spielen wir halt das für mich beste, mit Abstand beste Spiel des Jahres. Und das ist Donkey Kong Bonanza. So, und jetzt was haben wir heute? Heute ist Freitag, wo wir es aufnehmen. Am Donnerstag, also gestern, kam die Switch 2-Version von Kirby und das vergessene Land raus. Auch ein guter Tipp. Gab es für die Switch 1. Aber jetzt gibt's halt die Switch 2-Version plus den DLC dazu. Und das haben wir jetzt schon angefangen. Und das ist richtig, richtig toll. Auch eine dicke Empfehlung für alle Leute da draußen. Und ich habe das Gefühl, das sind mittlerweile richtig, richtig viele, die eigene Kinder haben und da vielleicht den einen oder anderen Tipp brauchen. Also Kirby kann ich auch sehr empfehlen. Macht richtig Bock. Und Leo ist ganz begeistert.
Und Path of Exile willst du heute nicht spielen?
Nö, sehe ich keinen Grund zu.
Ich wollte es gerade anmachen, weil ich dachte, okay, du kriegst jetzt, wenn du dieses Wochenende spielst, so Microtransactions, ich glaube 3 Stück, musst nur Akt 1 schaffen, aber es sind 45 GB, die ich runterladen müsste, habe ich mich dagegen entschieden.
Okay, also selbst du als Fan spielst die neue Season nicht?
Ich denke, ich werde die irgendwann schon noch spielen, aber ich habe es jetzt nicht eilig.
Okay.
Ich spiele ja nur so für mich, ne, so. Ist ja egal, wann.
Okay, dann gehen wir vom Gaming weg und kommen zu unserem Sportbereich. Und da haben wir interessante Sachen zu besprechen. Da wird natürlich wieder die RAN-Datenbank sehr interessant sein und seine Analysen dazu. Ich bin immer wieder erstaunt, und das sagt die Community auch, nach unserem Fußball-Podcast, Also der das war nicht gespielt oder auswendig gelernt, ihr Lieben. Bono kennt wirklich jeden Scheißspieler der ersten und zweiten Bundesliga und aus dem Ausland auch. Das stimmt halt nicht. Ist egal
Spieler, Entschuldigung.
Das Geile ist egal, welcher Neuzugang bei Werder im Gespräch ist, der kann auch aus Guatemala kommen oder Burkina Faso, Bono kennt ihn. Weiß irgendwie, auf welcher Position er spielt, weiß irgendwie seine Vita. Das ist, also du bist wirklich die wahre Randatenbank. Also, sorry. Ich weiß, du magst es nicht, gelobt zu werden, aber es ist echt krass. Jetzt die Frage an dich, mein Lieber. Und ich bin sehr gespannt, was du sagen wirst. 90 Millionen für Woltemade. Viele regen sich darüber auf. Ich bin ja auch jemand, der sagt, vielleicht für seine Entwicklung wäre es besser, noch eine Saison in Stuttgart zu spielen.
Was soll das überhaupt heißen?
Also wir sind da schon oft aneinander geraten bei dem Thema. Was soll das heißen? Mit Schelle oder was?
Ja, nee, aber also diese Argumentation von wegen, der wäre noch nicht weit genug oder sowas, um diesen Wechsel zu rechtfertigen und dann auch gegebenenfalls halt für diese Summe, weil Leute immer noch auch viel natürlich damit assoziieren oder anhand dieser Ablösesumme, Transfermodalitäten auch die Wertigkeit des Spielers bewerten, was halt im modernen Transfergebaren einfach des Profifußballs nur noch bedingt zutreffend ist, so als Grundsatz. Dann, also ja, kann ich auch nicht so richtig helfen, weil das, wofür man richtig viel Geld ausgibt, ist halt nicht notwendigerweise einfach nur diese paar kleinen Zahlen oder sowas, die man bei Nick Woltemade bekommt. Also im Sinne von, wie viele Assists macht er, wie viele Hütten macht er. Nur daran bemisst sich jetzt nicht der konkrete Wert dieses Spielers, dieses Komplettpakets, das er halt spielerisch technisch mitbringt, für eine gesamte Mannschaft. Und das ist dann, ja, das kann schon definitiv so hoch sein. Das finde ich vollkommen in Ordnung.
Mhm. Und ich würde noch anmerken, dass aufgrund des Price-Tags von 90 Millionen tun jetzt alle so, als wäre das eine absolut utopische Summe, die seine Entwicklung gefährdet. Es ist einfach nur eine marktgerechte Ablöse für die stärkste Liga der Welt, finanziell und sportlich.
Die auch einfach natürlich komplett von den Saudis dadurch finanziert wird. Also ob das letztendlich halt 50 Mille sind, ob das 90 Mille sind, ob die da auch 150 Mille nach Stuttgart überwiesen hätten, denen ist das effektiv egal auch. Das muss man mal klar sagen.
Das kommt uns nur so krass viel vor, weil wir innerhalb der Bundesliga nicht für 90 Millionen wechseln. Das ist einfach nicht Alltag für uns.
Das ist richtig.
Bruno, du siehst ihn ja auch für die Nationalmannschaft als den kommenden, Stürmer. Das heißt.
Nicht unbedingt als den kommenden Stürmer, weil das ist ja das Interessante.
Du siehst ihn bei Bayern, hast du gesagt, auf der Müller-Position eher.
Beziehungsweise so ungefähr für ungefähr die Kaderposition, den Müller auch tatsächlich halt versucht hat, irgendwie dann zu besetzen oder besetzt hat Ewigkeiten. Und das war ja nicht einfach nur reiner Stürmer, sondern der kann dann eben auch so auf diesem Zehnerraum, der kann in diese Halbräume auch so ein bisschen flügelig mal mit reinkommen. Man kann sie natürlich auch ganz vorne reinsetzen, aber das hängt auch wieder davon ab, wie viele Leute oder welche Leute setzt du um ihn herum. Ne? Und diese Position könnte Nick Woltemade halt auch alle ausfüllen, weil der halt die Skills dafür mitbringt. Der ist nicht, das ist quasi das, was Lucien Favre früher mal als polyvalenten Spieler bezeichnet hat. Ne? Also ein konkretes Gesamtpaket, wo du nicht klar benennen könntest, alles klar, der muss nur diese eine Rolle in einem System ausfüllen. Und dadurch, dass er so viel Unterschiedliches kann, ist er dann eben auch wertiger. Das kommt ja dann dazu. Und das kann er dann natürlich auch für die Nationalmannschaft erfüllen. Ich sehe ihn da auf jeden Fall in den nächsten 10 Jahren oder sowas ganz wichtig für die Offensive allgemein.
Okay. Also du bist auch sicher, dass dieser Schritt für ihn das Richtige ist?
Woher soll ich das wissen? Das muss er ja selber entscheiden, ob das Richtige ist.
Wie sieht denn deine Prognose aus in Bezug, kann er in der Premier League sich durchsetzen?
Ja, klar. Okay. Der spielt einfach und das reicht. Also das ist, ja, die lassen ihn da einfach ein bisschen zocken. Bei Newcastle hat er auch definitiv ein paar Leute um ihn herum, die ihm helfen können, selbst wenn Alexander Isak jetzt nicht mehr dazu gehören wird, weil er wohl nach Liverpool geht oder nach Liverpool gegangen ist, je nachdem. Aber was er so an Flügeln hat, wenn da so ein Anthony Gordon zum Beispiel noch rumläuft, der auch noch so im Dunstkreis auch der englischen Nationalmannschaft existiert, da gibt's schon auch Möglichkeiten, dass er da kombinatorisch eingebunden werden kann auf eine Art und Weise, wie es halt für ihn möglich ist. Und dadurch, dass er eben so anpassungsfähig ist, ja, dass du halt nicht weißt, der muss einfach nur als einzelner Stürmer spielen, der könnte in der Doppelspitze spielen, als hängende Spitze, wie auch immer, wird er da auch definitiv seine Möglichkeiten finden.
Okay, ich bin gespannt. Dann hat Werder diese Woche zugeschlagen, beziehungsweise wie viele Tage sind noch? Morgen und übermorgen, dann ist Feierabend, ne? Montags Transferschluss am 1.
Ich glaube, den Montag lassen die sogar noch laufen.
Ah, ja, okay.
Den Montag zum Dienstag oder so, aber keine Ahnung. Es sind unterschiedliche Regeln in unterschiedlichen Ligen, macht das auch ein bisschen unterschiedlich zu. Irgendwo macht es um 18 Uhr zu, irgendwo anders macht es um 24 Uhr zu. Ich hab's gerade nicht im Blick, ist auch nicht ganz so wichtig. Die Vereine wissen es ja.
Wir haben unsere schlimmste, was wir jetzt im ersten Spiel gesehen haben bei Werder, die Außenverteidiger, die schlimmste, ja, wie soll ich sagen?
Die Problemposition des
Kaders. Ja, danke, genau, sowas. Das haben wir jetzt geschlossen mit zwei Außenverteidigern. Vor allen Dingen, wie heißt der Japaner, Tanawa oder irgendwie so?
Sugawara? Oder
wen Sugawara, meinst du? Ja, bin ich ja nah dran. Ja. Und Isaac den Schmidt,
alle, ne? Ja.
Was hältst du denn von den Werder-Neuzugängen? Werden die diese Lücke, die man wirklich gesehen hat gegen im ersten Spiel gegen Frankfurt, werden die
schließen können?
Schließen, ja.
Ja.
Okay, gut, dann war's das für heute. Liebe Community, schön, dass ihr
Ja, klar, werden okay, sie. Ja. Werden einfach, weil sie Attacking Fullbacks sind. Ne? Also das sind Spieler, bei denen du auch relativ klar sagen kannst, das sind jetzt nicht nur einfach reine Schienenspieler, was wichtig ist, weil die sich dann eben nicht nur einfach den Flügel runter bewegen können, sondern die sind auch mit dem entsprechenden Mindset dabei, nach vorne zu gehen. Und zwar nicht nur einfach auf der Schiene, sondern so ein bisschen zentraler auch. Weil die gegebenenfalls auch in dem System von Horst Steffen häufiger mal als Abschlussspieler tatsächlich dann in Frage kämen, weil sie häufig in diese Positionen geraten werden, wenn sie weit nach vorne rücken. Und das sind definitiv ziemlich aggressive Leute, die nicht nur einfach über das Flankenspiel kommen, sondern die man dann auch kombinatorisch genau in dieses System einflechten kann. Und da haben sie dann schon die richtigen Leute oder zumindest welche, die auf dem Papier so scheinen, als könnten sie definitiv da reinpassen, haben sie jetzt auch rangeholt. Gegebenenfalls kann man natürlich sehr darüber diskutieren, über den Zeitpunkt, dass das jetzt schon eine ganze Ecke zu spät ist und auch über die Art und Weise und so weiter, klar. Aber so rein, was jetzt diese Kaderlücken angeht, die ganz offensichtlich auch bestanden haben, das scheint zumindest erstmal geschlossen zu sein.
Wer will noch mehr machen? Es soll noch ein Stürmer kommen und gegebenenfalls ein Sechser. Mal schauen, was in den letzten vier Tagen passiert. Ja. Passiert noch was in Frankfurt? Oder wird noch was in Frankfurt passieren?
Ja, definitiv. Also es wird sowohl was auf der Abgangsseite noch ein bisschen passieren, weil das gehört nochmal einfach zu der ganzen Geschichte dazu, dass jetzt, wenn so ein bisschen klar ist, okay, wie ist die Vorbereitung gelaufen, wie sind jetzt so die ersten Pflichtspiele auch schon da gewesen, dass der ein oder andere halt dann in der Situation, in der die SG sich befindet, halt sich denkt, ja, mit der Spielpraxis wird es wahrscheinlich in den nächsten Monaten vielleicht nicht ganz so gut aussehen, wie sich die Leute das vorher vorgestellt haben. Das heißt, das ein oder andere wird da definitiv noch gehen und wie man Don Krosche kennt, guckt er natürlich auch immer so ein bisschen nach links und rechts. Es wird wohl auch noch irgendwo mal einen Zugang geben, der dann auch noch abfällt einfach, den man jetzt vielleicht in den letzten Wochen noch nicht unbedingt auf dem Zettel hatte, aber klar, ne? Wenn es noch irgendwas gibt, was einem nachhaltig helfen kann, auch in drei Wettbewerben ordentlich mitzuspielen, dann wird das sicherlich auch eine gute Idee für die Eintracht sein.
Gut, dann habe ich zum Schluss noch eine Frage. Wir haben ja gerade das Hamburger Derby geguckt und was St. Pauli hätte 5-0 gewinnen müssen eigentlich, aber es ist nur 2-0 ausgegangen. HSV zu schlecht? Also ich weiß, ich kenne die Antwort, weil wir da intensiv drüber gesprochen haben, aber ich frage jetzt trotzdem nochmal.
St. Pauli zu gerne stark?
Auch, ne? Ja, ja. St. Pauli zu stark oder HSV zu schwach? Oder beides?
Ja, beides. Also ja. St. Pauli hat relativ gut gespielt. Die haben schon eine taktische Grundordnung, die ich denen jetzt nicht unbedingt zugetraut habe. Die aber auch schon, gegen Dortmund hat es schon einigermaßen gut funktioniert, aber Dortmund eh so eine halbe Chaosmannschaft. Aber das haben sie jetzt auch eben gegen den HSV auswärts. Gut, auswärts, ne? Ist auch jetzt ein interessantes Auswärtsspiel, wenn du ungefähr genauso weit fährst, wahrscheinlich wie in dein eigenes Stadion. Aber ey, haben sie letztendlich da ja genauso vernünftig durchgezogen und so, dass das, auch wenn es ein 2-0 ist und definitiv höher hätte ausfallen können, so muss man auch relativ klar sagen, dass es so ziemlich übers gesamte Spiel hinweg doch ziemlich ungefährdet auch war. Und das dann eben in der Art und Weise schon ja auch eine Aussage ist.
Jetzt vor allem, es ist das erste Heimspiel für den HSV, seit sie jetzt wieder in der ersten Liga sind. Dann
verlieren sie einfach mal chancenlos gegen den Stadtrivalen, der als Abstiegskandidat gilt. Ne?
Und wollte ich gerade sagen. Also HSV ohne herausgespielte Torchance, irgendwie das, was sie mal gemacht haben, sind lange Bälle nach vorne, so da haben sie dann ein Absetztor gemacht.
Absolut ekelhaft und schlecht und in der Form einfach großartig, natürlich als Hatewatch.
Ja, okay. Dann würde ich noch mal ganz kurz mit dir über die Nagelsmann-DFB-Nominierungen sprechen. Da hast du ja mir erzählt, da verstehst du einiges nicht. Du wirst wieder auf meinem Niklas rumhacken, wie ich dich kenne. Was passt dir daran nicht?
Das kommt so ein bisschen drauf an, mit was für einem Blick man das irgendwie betrachten möchte. Weil jetzt natürlich ein paar Länderspiele anstehen. Also das ist ja sowieso schon seit vielen Jahren irgendwie gang und gäbe, dass man Anfang September, nachdem irgendwie mal zwei Wochen ein Bundesliga gelaufen sind, sofort wieder eine Länderspielpause reingelegt wird. Weil warum nicht? Und da finden dann eben auch Qualifikationsspiele und Testspiele und dieser ganze Zirkus statt. Und da partizipiert natürlich auch die deutsche Fußballnationalmannschaft mit einem Kader, den ich auch so bedingt nachvollziehen kann. Aber vielleicht geht es auch darum, dass man dann sagt, ey, man möchte paar bestimmte Dinge einfach testen. So richtig leistungsgerecht scheint das nicht zu sein, weil eben unter anderem Niklas Füllkrug dabei ist, bei dem, selbst wenn du sagen kannst, ey, pass mal auf, eigentlich kann das ein ganz guter Fußballer sein, seit anderthalb Jahren gezeigt hat das auf jeden Fall nicht. So, das kann, da gibt's auch, glaube ich, keine zwei Meinungen zu. Und dass dafür dann eben auch andere Leute gegebenenfalls nicht nominiert werden, dass ein Jamie Leveling nominiert wird, dass ein Paul Nebel nominiert wird, wo man vielleicht auch sagen kann, pass mal auf, das sind alles interessante Perspektivspieler, für die man vielleicht auch mal einen Blick im Rahmen der Nationalmannschaft haben will, okay. Aber das ist halt, ja, also schon zuweilen ein wenig fragwürdig für meine Begriffe, aber klar, ne?
Also ich muss ehrlich sagen, also als Neutraler, ich finde zum Beispiel, dass Nebel eine super gute Rückrunde gespielt hat und es dafür total verdient hat, nominiert zu werden, ne?
Sicher, ja, aber wenn zum Beispiel dann Jonathan Burkhardt, der jetzt mehrere Jahre als Kapitän bei Mainz 05 im Sturm richtig gute Bundesliga-Saisons gespielt hat, nicht nominiert wird, dann denke ich mir so, ja, kann man
auch. Wurde doch vom letzten Mal nominiert.
Ja, aber jetzt halt nicht, ne? Also.
Okay.
Denke ich mir so, ja, okay, aber dann kommt mir auch nicht mit, von wegen Nationalmannschaft wäre gerade irgendwas, was leistungstechnisch passen muss, weil darum geht es zumindest bei dieser Nominierung mit ziemlicher Sicherheit nicht.
Serge Gnabry wurde auch nominiert, hat mich auch ein bisschen erstaunt, ehrlich gesagt. Why? Ja. Vielleicht kann man immer am Ende muss mit
Sachen zu testen, ne? Das, ja. Das ist das Einzige, wo ich sagen würde, ja, von mir aus. Ne? Kann natürlich für die Nationalmannschaft nominiert werden, was sie wollen, wenn die halt gucken wollen, ey, was gibt's noch so als Kadermöglichkeiten? Keine Ahnung, ne? Aber müssen die ja selber wissen.
Oh. Also du setzt
nicht, aber ey, ich setze weiter in Österreich.
Wollte ich gerade sagen, du setzt weiterhin als Weltmeister auf Österreich.
Absolut.
Ja, okay.
Der Rangnick-Zug hat keine Bremsen.
Oh. Gut, dann gehen wir zum Thema Serien und Filme. Und ich habe diese Woche, weil ich kein Spiel habe, wieder ein bisschen mehr geguckt. Großartige Folge, also die letzte, warte mal, heute ist ja Freitag, heute kommt ja schon wieder eine, von Foundation. Die Serie wird immer besser und besser. Ich freue mich schon auf die Folge von heute. Aber wir reden über irgendeinen Pizza-Film, den ich noch nie gehört habe. Das ist meistens, kommt da meistens von Dennis.
Nicht nur. Ich habe gestern, also dazu gibt's auch so ein bisschen Story, ich habe gestern Abend großen Filmeabend gemacht und habe währenddessen auch mit Dennis getickert hier.
Ja.
Weil der schon im Wesentlichen dafür gesorgt hat, dass ich mir diese Filme angeguckt habe, und Licorice Pizza gehört auf jeden Fall dazu, aber da gebe ich erstmal die Bühne weiter eben an den Filmkonnoisseur himself.
Ja, so bin ich, ne? Ich bin Feinschmecker. So, Bono und ich waren gestern Abend im Discord. Ich musste gestern Abend eine extra Nachtschicht für die Arbeit machen. Und während ich hier gesessen habe und ich habe gearbeitet, hat Bono sich halt Licorice Pizza angeguckt. Den hatte ich einen Abend vorher geguckt. Das ist ein Paul Thomas Anderson Film. Den kennt man vielleicht von The Master, Boogie Nights, There Will Be Blood. Was hat denn der noch gemacht? Ganz Magnolia. Der hat ganz viele Filme gemacht, ne? Und Licorice Pizza ist quasi so ein Quintessential Paul Thomas Anderson Film. Es ist eine Coming-of-Age-Story, die auch so ein bisschen reflektiert, wie es für verschiedene Gruppierungen in den USA in den 70ern war, zu wachsen. Also es geht nicht nur um Kinder, sondern oder um Jugendliche, sondern du siehst den Struggle des Wachsens an sich bei einem 15-Jährigen, einer 25-Jährigen, einem 40-Jährigen, einem 50-Jährigen und so weiter und so fort. Und der Film hat mich halt total umgehauen, weil der unheimlich viele clevere Dialoge hatte. Und zum Beispiel ist da ein so ein Typ drin, der heiratet nur japanische Frauen und hat eine japanische Restaurantkette. Und der spricht kein Wort Japanisch.
Ja, außer so ein bisschen rassistisches Japanisch natürlich, das dann für ihn wichtig ist.
Ja, also der redet einfach mit so einem richtig heavy Rassismus-Akzent einfach auf Englisch seine japanischen Frauen an, und das ist eine absolute Legende.
Die ihm dann auf Japanisch antworten und er versteht aber überhaupt kein Japanisch.
Das ist so geil. Du siehst diesen Typen irgendwie 4-5 Mal und der redet dann immer so, oh Kimiko, how are you doing? Das ist komplett Mischugge. Auf jeden Fall, und irgendwann erwähnt er dann halt so, ich verstehe meine Ehefrauen gar nicht, aber das ist auch nicht wichtig. Und Bono und ich hatten einfach sehr viel Spaß und dann haben wir uns noch über so andere Filme aus dieser Ecke unterhalten und haben festgestellt, dass wir einfach sehr, sehr viele Filme mögen, die der andere auch mag. War einfach ein schöner Abend so, ich habe gemütlich gearbeitet, Bono hat sich immer zwischenzeitlich gemeldet. War geil.
Okay. Toller
Film. Ist gerade auch kostenlos auf Amazon Prime, also kann man definitiv empfehlen. Ist so ein Film für, ne, sich auch ein bisschen Zeit nehmen tatsächlich, weil der geht auch ein bisschen länger. Aber wenn man sich mal so zurücklehnen will und auch gerne in so eine Atmosphäre mit eingesaugt werden möchte, dann ist das definitiv ein Film, der auch empfehlenswert ist. Für Leute, die jetzt allerdings sagen, so, ey, euer Lieblingsfilm ist, keine Ahnung, Fast and Furious Teil, vollkommen egal, für die wird das nicht so sein.
Ja, es ist ein Slow Burn, ne?
Okay. Ich habe auch, wie gesagt, diese Woche viel geguckt. Ich habe Thunderbolts nachgeschaut. Der ist ja schon ein bisschen länger draußen, aber das ist halt nichts, wofür man ins Kino geht. Also für, fand ich, eben weil man auch Marvel übersättigt ist.
Und ist der jetzt auf Disney Plus auch, oder?
Genau, genau. Okay. Den gibt's seit gestern auf Disney Plus und oder seit Donnerstag. Ich meine seit Donnerstag. Und ich habe ihn gestern geschaut und ich finde ihn gut. Das ist jetzt nicht.
Gestern war Donnerstag.
Ja. Ja, dann habe ich ihn gestern geschaut. Ist ja auch scheißegal. Der ist auf jeden Fall. Es gibt ihn ab Mittwoch. So, ab Mittwoch und genau. Da haben wir einen Vlog gedreht, meine Warhammer-Reihe. Und da hat ihn der Sven, den ich besucht habe, nach unserem Dreh noch geschaut und mir erzählt, dass er ganz gut ist. Und genauso fand ich ihn auch. Ich fand ihn gut, aber ich fand ihn jetzt nicht. Ich fand ihn jetzt nicht Infinity Wars oder so oder Endgame. Ja, ich will jetzt nicht spoilern, aber da sind einige interessante Entwicklungen drin. Ich glaube, man muss den Film geguckt haben, um die Avengers-Filme, die jetzt kommen, demnächst zu verstehen, weil das ist quasi so ein bisschen, das Ende schließt so ein bisschen daran an. So. Aber ansonsten, ich mag Florence, wie heißt sie, Pugh? Mag ich ganz gerne, auch optisch. Ja, aber wow. Darf man ja, wieso, wow, das darf man doch sagen, was ist das Problem jetzt?
Du kannst sagen, was du möchtest, Bruder, aber ist halt auch wieder so, ja, komm.
Wieso darf ich die denn nicht schön finden?
Du mach ruhig, komm.
Ist das jetzt frauenfeindlich, weil ich sage, ich finde die toll?
Nein, die Art und Weise, wie du das dann hier äußerst, ist einfach so, ja, weiß auch nicht, Bruder, also mach halt.
Mach ich auch. Also der Film ist ganz gut, aber jetzt nicht spektakulär. Und wie gesagt, er erzählt so ein bisschen die Vorgeschichte zu den neuen Avengers-Filmen, von daher muss man den schauen. Und er ist momentan umsonst, wenn man sowieso Disney Plus Kunde ist, was ja heutzutage die meisten sind. Demnächst, das Datum gibt's wohl auch noch nicht, kommt auch der Fantastic Four Film. Und wenn ich jetzt dazu was sagen würde, wäre das ein Spoiler, von daher sage ich dazu gar nichts, nur dass der demnächst kommt.
Worum geht's in Thunderbolts? Ich kenn's nicht.
Ja, das wären alles Spoiler, wenn ich das erzähle. Das ist schwierig.
Welcher Superheld kommt denn drinne vor? Oder so, machen wir's mal so. Weil mir sagt das gar nichts.
Ja, auch da muss man Serien zugeguckt haben. Disney oder beziehungsweise Marvel hat ja immer getönt, man muss die Serien eigentlich nicht gucken, um das große Ganze zu verstehen. Das ist nicht so, weil man irgendwie Winter Soldier und den Falconeer, oder wie der heißt, die Flugatze, die keiner mag, muss man die Serie gucken, um diese Serie zu verstehen, weil nämlich Figuren aus dieser Serie da eine Hauptrolle spielen und wichtig sind.
Also diese B-Charaktere so roundabout.
Genau, so ein bisschen, diese Anti-Helden. Unter anderem die Schwester von der Black Widow, die auch eine Assassine ist, auch in diesem, in Anführungsstrichen, legendären roten Raum ausgebildet wurde. Der Vater spielt auch noch dabei, der Red Guardian, gespielt von, ich weiß nicht, wie der heißt, das ist der Typ aus Stranger Things.
Oh, Harbour, David Harbour.
Genau, der spielt den Red Guardian. Und der ist natürlich wieder großartig, ist einfach ein geiler Schauspieler. Also, es sind viele coole Szenen drin, es gibt viele Überraschungen und vor allen Dingen das Ende ist sehr relevant. Von daher, ja, wenn man im Großen und Ganzen folgen will, was ja schwierig geworden ist, weil es gefühlt irgendwie 80 neue Serien gibt, die sollte man auf jeden Fall geguckt haben, den Film. Und wie gesagt, ist ja eh umsonst, wenn man Disney Plus Kunde ist.
Und du guckst das ja immer alles, darf ich mal fragen?
Nee, ich guck das nie alles, schon lange nicht mehr.
Okay, aber lebt Black Widow eigentlich wieder? Oder ist sie auch noch tot?
Sie ist immer noch tot. Sie ist in Infinity Wars, glaube ich, schon gestorben. Oder war es Endgame, eins von beiden? Nee, Infinity Wars, glaube ich, schon. Und natürlich lebt sie nicht wieder. Wie soll sie wieder leben? Wie soll das gehen?
Ich habe keine Ahnung.
Ja, gut, bei Marvel ist alles möglich. Deswegen. Hast du recht. Ja, okay.
Somehow Palpatine Return.
Ja, gut. Dann hat mich die Kira, wir haben letzte Woche wieder ein Sister-Special gemacht, hat mich auf den Film K-Pop Demon Hunters gebracht. Hat gesagt, guck den irgendwie, der ist momentan Hype. Ich habe mich vorher, bevor ich ihn geguckt habe, ein bisschen informiert. Und dieser Film ist fucking überall. Der hat sich jetzt durch diesen Mega-Hype zum erfolgreichsten Film ever auf Netflix hochgearbeitet. Also der meistgesehene Film auf Netflix ever. Ja, also wenn man den Titel hört, K-Pop Demon Hunter, denkt man schon so, oh ne, lass mal, Digga. So. Ich habe ihn mir angeguckt als Hausaufgabe für die Sister-Special. Und ich finde ihn so mittel. Also, ich würde nicht mal sagen, gut, die Story ist halt so ein bisschen, geht so. Ja, da sind so, also die Handlung ist so, ja, der Teufel oder irgendwas, was das, oder ein hoher Dämon oder was immer das sein soll, irgendwie schickt Leute auf die Erden, um Seelen zu holen, damit er noch mächtiger wird. So. Und irgendwann gibt's dann, fängt ganz früh an, so in der Geschichte, gibt's dann irgendwelche weiblichen Dämonenjäger, die mit ihren Liedern es schaffen, die Dämonen zu vertreiben und dann so eine Schutzwelle über die Welt legen, einen Schutzwall, der durch ihre Musik und ihre Fans immer weiter verstärkt wird, sodass die Dämonen nicht mehr rauskommen können. Ja, es ist wirklich so eine platte Handlung. Und jetzt sind wir wieder in der Gegenwart und die aktuellen Demon Hunter sind halt drei Mädels, irgendwie mit pinken Haaren und die singen halt. Im Prinzip ist es kein reiner Animation, sondern eigentlich ist es ein Musical, weil die Hölle schickt dann eine männliche Boygroup nach oben, die dann irgendwie den Demon Hunterinnen die Fans wegnehmen sollen, die dann auch große Macht ausüben, wenn sie die Fans nicht mehr haben. Und dann entsteht dann so ein Contest zwischen diesen beiden Bands. Und der Film ist wirklich, also wenn man versucht, neutral zu bleiben und diesen wahnsinnigen Hype um diesen Film nicht mitzugehen, ist der Film halt einfach Durchschnitt. Was ich krass finde, ist der Soundtrack. Die Lieder, auch wenn man das nicht will, überkommen sie einen. Es gibt einen Hit, der heißt Golden. Der ist momentan in allen Charts auf der ganzen Welt Nummer 1. Ja, das ist auch von diesen weiblichen. Und dann gibt es, aber auch von den männlichen gibt es die Songs. Und letzte Woche war in den Top 20 in Deutschland waren 6 Songs von dem Soundtrack. Gerade das Golden, was Nummer 1 ist wie Heroin. Ja, du kriegst die Scheiße nicht mehr aus dem Kopf raus. Und ich glaube, das ist auch diese Symbiose aus irgendwie, in Anführungsstrichen, netter Animationsfilm plus Bomben-Soundtrack. Ich glaube, das ist das, was es so bei den Teenies so interessant macht. Wenn du auf Social Media, auf TikTok oder auf Instagram K-Pop Demon Hunter eingibst, ist es einfach überall. Und dann siehst du ständig Auditions von Leuten, die diese Songs nachsingen und die schreien sich darum, wer es besser nachgesungen hat. Also wenn man da, K-Pop Demon Hunter Golden, so heißt der Song, wenn man den eingibt, siehst du 1000 Leute, die nachgesungen haben. Das ist krass. Also es ist ein Riesenhype um diesen Film, den ihr wahrscheinlich nicht mal mitgekriegt habt bisher, oder?
Komplett gar nicht. Ich habe im Büro eine Grafikerin, die ist super in diesem K-Pop-Kram involviert und die hat mir auch erzählt, es gibt so eine koreanische Real-Life-Dating-Show, die alle gucken, aber da habe ich auch den Namen vergessen.
Okay.
Ich juck das einfach so gar nicht. Das ist einfach nicht mein Ding. Ich find's cool, wenn es anderen Leuten gefällt. Wird ja seinen Grund haben, dass das so viele Leute gucken, ne?
Ja. Ich würde, also ist es nicht, dass ich sage, die Lieder sind alle so geil auf dem Soundtrack, aber ich verstehe, warum das Gesamtpaket sehr attraktiv ist. Und wie gesagt, Golden kriege ich seit einer Woche nicht mehr seit ich es geguckt habe, nicht mehr aus meinem Kopf raus. Dieser Song ist wie Heroin, ist Wahnsinn. Und da wir ja aber wirklich auch am Puls der Zeit leben mit diesem Podcast, habe ich gedacht, ich thematisiere mal das mehr. Nächste Woche, liebe Fans da draußen, nehmen wir wieder einen Sister-Special auf. Und dann werde ich noch mal die Kira damit konfrontieren, weil sie findet den Film so toll und ich finde den nur so Durchschnitt. Gut, Bono, hast du noch was zu sagen? Du bist sicherlich auch voll im Hype und hörst den Song hoch und runter, ne? Neben deiner SWR1 Stream.
Ja.
Du bist auch ein Fan, ne? Was ist denn dein Lieblings-K-Pop Demon Hunter von den dreien?
Pikachu.
Ja, das ist die richtige Antwort, genau. Also, ja.
Blue Haktor, war das auch eins von den Dingern? Nee.
Ich muss sagen, Südkorea macht irgendwie in letzter Zeit wirklich coolen Scheiß, ja. Also, wenn ich gerade an Solo-Leveling zurückdenke, die sind in der Popkultur weit vorne mit dem Scheiß, den sie machen. Also, Hut ab. Egal. Ihr Lieben, wir sind eigentlich durch mit dem Herrenspielzimmer. Großteil war natürlich Jan, wenn wir ihn mal zu Gast haben. Es sei denn, ihr habt noch eine schöne Idee. Oder irgendwas, worüber ihr reden wollt. Irgendwas, wo ihr sagt, das passt jetzt gut zum Schluss, noch einen kleinen Schmank aus eurem Leben oder eine coole Anekdote oder irgendwie sowas.
Ich würde gerne ganz kurz was sagen zu The Holdovers, weil das ein Film ist, den ich mir dann auch angeguckt habe, auf direkte Empfehlung von Dennis hin.
Ja.
Hab ich dann, nachdem ich Licorice Pizza mir reingeballert habe, habe ich gesagt, ey, wenn es noch irgendwie so einen derartigen Film gibt, hätte ich schon noch Bock drauf. Und dann hat Dennis mir eben diesen Film empfohlen, der auch gerade kostenlos bei Amazon Prime ist und der auch in eine ähnliche Kerbe schlägt sogar, würde ich schätzen. Der, ja, ne, auch definitiv so empfehlenswert ist, dass dieser Film im Vergleich auch zu Licorice Pizza es, glaube ich, auch geschafft hat auf meine persönliche Top 10. Also von wirklich so ziemlich allen Filmen, die ich je gesehen habe. Das ist dann schon, das ist massiv, den werde ich definitiv weitergucken, den möchte ich auch ganz dringend empfehlen und ans Herz gelegt haben, insbesondere halt für solche Leute, die sich sagen, yo, so ein Piece irgendwie aus, gegebenenfalls, ich glaube 1970 soll der offiziell spielen, aber ist jetzt ein sehr moderner Film, also ist jetzt auch gerade 1-2 Jahre alt, wie auch immer, kann Dennis sonst noch ein bisschen mehr zu sagen, weil scheinbar auch einer seiner Lieblingsfilme und auch mit einem gewissen Weihnachtsvibe und so ausgestattet. Aber der ist so dermaßen großartig, dass ich das dringend hier an dieser Stelle nochmal erwähnt haben möchte.
Auch. Den kenne ich übrigens auch und den finde ich auch gut. Ja, ist der, 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 der hat mir Dennis auch schon mal empfohlen, ich habe ihn auch geguckt und ich fand ihn auch gut.
Ja. Unfassbar. Paul Giamatti spielt das halt fantastisch, Divine Joy ist geil, der Soundtrack ist mega.
Alles daran ist eine runde Kiste, ne? Also ich habe da gelacht, ich habe da ein bisschen geweint, ich habe wirklich, dieser Film hat alle Gefühle auch bei mir einmal kurz bedient. Das ist wirklich, das ist ein richtiges Piece.
Der fühlt sich auch, also wenn du den geguckt hast, ich fühle mich da hinterher halt gut. So im Sinne, ne? Der hat mich dann einmal so richtig emotional durchgerüttelt, aber ich gehe mit gutem Gewissen halt weiter.
Also so ein bisschen erleichternd auch so, ja.
Genau, meine Frau meinte, das ist quasi eine bessere Variante mit real geschriebenen Charakteren von Dead Poets Society. Ne?
Siehst du, ne? Den Gedanken, den ich hatte, war auch, dieser Film ist im Grunde wie so ein Reim auf Dead Poets Society, weißt du?
Dead Poets Society hat
halt wenn du den gesehen hast.
Der Club der Toten Dichter, für alle, die den englischen Titel nicht kennen.
Okay, ja.
Dead Poets Society hat natürlich eine Standout-Performance von Robin Williams und dem Jungen, der Schauspieler werden will. Aber im Prinzip sind das auch die einzigen beiden Flashed-Out-Charaktere. Mhm. Ansonsten sind alle anderen in Dead Poets Society Token-Charaktere. Die erfüllen einen singulären Zweck. Denn, keine Ahnung, der Rotschopf ist besonders lustig, weil ha, rote Haare. Und das ist dann auch alles. Und bei Holdovers ist es halt so, okay, wir beschränken uns auf 3 Charaktere und dafür flashen wir die mal so richtig aus. Und das ist halt, keine Ahnung, dadurch fühlt sich das halt für mich echt an. Ich kann glauben, dass die so gibt und dementsprechend investiert bin ich dann auch in der Geschichte. Das, ja. Wenn du nicht gesehen hast, ich kann empfehlen, ist mein absoluter Lieblingsweihnachtsfilm jetzt. Würde ich jederzeit eher gucken als, keine Ahnung, Die Hard oder so. Wobei es auch ein geiler Film ist. Die Hard 1 ist geil, aber ich würde trotzdem lieber Holdovers gucken.
Kann man empfehlen. Ja.
Gut, ihr kleinen Schnuffelköpfe da draußen, dann sind wir durch für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, dass ihr auch realisiert, wie sehr wir auf euch hören, beziehungsweise wie sehr wir versuchen, eure Wünsche zu erfüllen. Ihr habt ja gesagt, ihr möchtet unbedingt einen Tyson hier haben. Wir haben ihn besorgt und ich hoffe, es hat euch viel Spaß gemacht heute. Schreibt mal gerne was Nettes in die Comments irgendwie. Wahrscheinlich war das wieder super informativ. Immer wenn Jan da ist, haben wir viel gelernt und viel gehört. Das ist immer sehr, sehr spannend. Und ihr habt ja gehört, ne? Wir kriegen vielleicht bald schöne Alpha-Keys für das Spiel. Und ich mal jetzt gleich weiter meine Necron-Figuren an. In diesem Sinne, habt einen schönen Abend und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss. Nehmt eure Vitamine bitte.